Wie viele Punkte sind in den letzten 3 Spieltagen noch aufholbar? Darüber haben Bench und Janni letzte Woche fleißig diskutiert. Wir haben natürlich Einsendungen von euch bekommen zu der Folge und eine Story davon, die hören wir gleich.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast zur ersten Fußball-Bundesliga. Viel Spaß beim Hören. Powered by Winamax.
Bench, guten Tag erstmal. Wie läuft's?
Guten Tag. Es läuft gut. Ich bin besser gelaunt als die letzten Montage, was meinen Office League Spieltag angeht. Und von daher, da können wir gleich sicherlich noch kurz drauf kommen. Aber die Stimmung ist gut. Wie läuft es bei dir?
Ja, bei mir ist ganz okay. Also ich erzähle auch gleich noch. Spieltag 32 ist ja jetzt vorbei. Wir haben nur noch 2 Spieltage und ich brauche die 2 Spieltage auch dringend. Bei mir ist nämlich jetzt schon mal nochmal ganz knapp geworden. Aber erzähl gerne erstmal von deinem guten Spieltag.
Ja, sehr gerne. Also die letzten Wochen war es ja immer so, dass ich immer weiter da unten reingerutscht bin. Ich habe ja schon früh in der Rückrunde auch das Ziel ausgerufen, einfach nur dem Abstieg entkommen zu wollen und habe da so ein bisschen an ein, zwei schlechten Entscheidungen am Anfang zu knabbern gehabt. Die letzten Wochen liefen jetzt solide und diesen Spieltag bin ich jetzt mit 1269 auf der 2 zwar nur in Anführungsstrichen gelandet, habe aber richtig gut Meter gemacht, was die Konkurrenz unten drin angeht. Und bin jetzt nach dem Spieltag nur noch 1, 2, 3, 4, 5 letzter. Direkt hinter Janni übrigens, der auch nur noch 500 Punkte vor mir ist. Also unsere Liga ist wirklich, es ist so krass eng. Das macht so Bock. Ole zum Beispiel, der irgendwie vor 4, 5, 6 Wochen auch noch da unten mit drin hing, ist jetzt mittlerweile Zweiter und hat nur noch 250, 300 Punkte Rückstand auf den Ersten. Unten sind jetzt ein, zwei wieder reingerutscht, von denen ich in den letzten Wochen schon ein bisschen zu früh, ein bisschen zu laute Töne in meine Richtung gehört habe. Deswegen, ich werde jetzt nicht denselben Fehler machen. Es ist weiterhin super eng. Ich bin jetzt 350, glaube ich, vorne im Abstiegsplatz. Das hört sich erstmal komfortabel, will ich gar nicht sagen, aber das hört sich erstmal in Ordnung an, dass ich da jetzt ein bisschen Boden habe. Aber das kann sehr, sehr schnell gehen. Deswegen super Spieltag. Ich habe auf ein
mit
paar
wie vielen
so.
Punkten bist du Zweiter geworden? Sag
1269.
Ah, 1269, okay. Bist du besser als bei uns der Erste?
Ja, bei uns Erik Offenbach, wie wir ihn so liebevoll intern nennen, der ist mittlerweile. War bis vor einer Woche sogar noch richtig weit mit unten drin, hat jetzt aber 2 solche Spieltage hingelegt und das Gröbste, glaube ich, hinter sich, aber der hat mich noch knapp mit 1281 geschlagen. Sei ihm gegönnt, ist alles in Ordnung für mich. Ich bin froh, dass ich diesen Spieltag ein paar ganz gute Entscheidungen getroffen habe und deswegen für den Moment erstmal ganz gut, aber ich möchte mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Erzähl du mal
gerne.
Ich. Ja.
Ja, bei mir war es okay. Also ich bin jetzt mit 1002 Punkten auf Platz 5 gewesen, aber tatsächlich auch nur, weil Rocco Reitz und Leon Goretzka mein Team getragen. Also ohne die habe ich wirklich keinen einzigen grünen Balken mehr. Ich bin jetzt aber mit 26 Punkten hinter meinem direkten Konkurrenten Theo. Und jetzt gerade stehe ich wieder auf den Loserplätzen. 26 Punkte sind es, die ich aufholen muss. Davor auch nur noch so 150 oder so und dann wäre ich auch wieder mittendrin. Aber ich brauch's eben. Ich brauche eigentlich meinen David Raum zurück.
Ja, werden wir auch noch zu sprechen kommen darauf heute. Aber ist ja gut. Dann haben wir wenigstens 2 hier, die am Wochenende ein bisschen was oder aus dem Wochenende ein bisschen was mitbringen können an Expertise, wenn wir ein bisschen bessere Entscheidungen getroffen haben als Janni und ich zuletzt. Weil Janni, muss man auch mal so sagen, der war die ganze Zeit eigentlich im Rennen um Platz 1, 2 dabei. So ist jetzt nicht, als hätte er da komplett abreißen lassen, aber mittlerweile ist er fast 1000 Punkte hinter den ersten Zweien. Ja. Nur noch 500 Punkte vor mir. Unten wird er jetzt nicht mehr reinrutschen. Dafür sind dann, was sind das, 900 Punkte jetzt schon eigentlich zu viel in den letzten 2 Spieltagen. Vor allem, weil da auch noch 3 andere Manager dazwischen stehen. Aber der hat auch gut Federn gelassen. Der ist jetzt, glaube ich, diesen Spieltag mit 620 Punkten nur Zehnter geworden. Keinen grünen Balken im ganzen Team. Karasor mit Rot, Mittelstädt auf der Bank und so weiter und so fort. Also für den waren die letzten Wochen jetzt auch nicht so rosig.
Nee, aber das ist auch, wenn du Kane-Besitzer bist. Ich bin in meiner privaten Liga Kane-Besitzer, dann auch noch die falschen Bayern, die jetzt nur noch auf der Bank sitzen. Also ich fühle da mit Janni. Ich wollte überleiten zu unserem Intro nämlich. Was uns ja ein bisschen Hoffnung machen kann nämlich, ist, dass auf jeden Fall viele Punkte aufgeholt werden können. Und ich habe nur in unserem Ablaufplan gelesen, Story Maxi. Und ich kann mir vorstellen, dass der Mann wahrscheinlich an den letzten Spieltagen gefühlt nochmal von Platz 5 auf Platz 1 gerutscht ist, weil sonst hätte es die Story wahrscheinlich nicht in den Podcast geschafft.
Ja, ey, also ich habe am Wochenende tatsächlich so 1, 2, 3 Begegnungen gemacht, Einsendungen bekommen und so, von denen ich hier kurz erzählen wollte. Als erstes mal kurz ganz liebe Grüße an den lieben Navid aus Aachen. Den habe ich nämlich, war am Wochenende da an der Ecke zu Holland in Aachen mit der Family und habe mir auf dem Tivoli das Spiel der Aachener gegen Rostock angeschaut. War eine sehr geile Stadion-Experience. Das erstmal zum einen, also wirklich Props an die Aachener da auf jeden Fall. Und auch an die Rostocker Gäste in Maßen natürlich, aber wenn man da gesehen hat, bei Gewitter und komplett wirklich aus Eimern schüttendem Regen,
ihr hattet Gewitter.
Dass die alle oberkörperfrei im Block standen und so, bitte?
Ihr hattet Gewitter.
Ja, also es war die ganze Zeit gutes Wetter, aber zwischendurch ist dann einmal die Wolkendecke da richtig aufgebrochen, da ging es richtig zur Sache, wurde auch Spiel zwischendurch wegen Gewitter unterbrochen und so, also volles Programm. Krass. Auf dem Tivoli. Wie gesagt, war eine geile Stadion-Experience und ich habe den lieben Navid getroffen. Grüße an der Stelle, treuer Podcast-Hörer seit 4, 5, 6 Jahren, kurz in der Halbzeit mit dem geschnackt. Was ich aber auch noch bekommen habe am Wochenende vom lieben Maxi Müller. Du hast es schon gesagt, eine Einsendung. Und ich möchte einfach vorlesen, weil es eine schöne Bezugnahme auf letzte Woche ist. Servus Bench, ich habe eine Servus Bench, ich habe eine unglaubliche Aufholjagd aus unserer Liga zum Podcast-Thema der letzten Woche für euch. Ihr habt ja gefragt, wie viele Punkte man maximal an den verbleibenden Spieltagen aufholen kann. Letzte Saison hatte unser Platz 1 vor dem 34. Spieltag ca. 1000 Punkte Abstand auf Platz 2. Doch dann kam der letzte Spieltag in unserer 14er Schwitzerliga mit jeweils 100 Euro Einsatz. Platz 1 macht einen soliden Spieltag mit knapp 1000 Punkten und war sich natürlich siegessicher. Doch Platz 2, mein Kumpel Lenny. Olysee 356 Punkte, Sabitzer 338 Punkte, Metscher 287 Punkte, Schick 254 Punkte, Schmied 230 Punkte und so weiter und so fort. Hat mir die Aufstellung auch geschickt, reißt einfach 2086 Punkte am letzten Spieltag ab und holt sich den Gesamtsieg. Wir konnten alle unseren Augen nicht trauen, daher mein Appell an die Community, gebt Vollgas bis zum 34. Spieltag und auch 1000 Punkte Abstand kann man mit etwas Glück noch an einem Spieltag aufholen. PS, diese Saison grüße ich von Platz 1 mit 900 Punkten Vorsprung. Liebe Grüße, Max. Mein einziger Satz dazu, Max, sei dir nicht zu sicher mit deinen 900 Punkten Vorsprung.
Das ist unfassbar. Ich könnte, wenn ich hier der Freund Lenny wäre, ich würde ja nicht mehr leise sein.
Das kann sich die Liga, glaube ich, auch ein paar Jahre anhören.
Ach du Scheiße. Ja, aber was ist das auch für ein brutaler Spieltag?
Ja, aber ich habe also die Elf noch geschickt bekommen.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das letzte Mal 2000 gemacht habe.
Ja, wir hatten hier noch drin auch einen Leo Östigard letztes Jahr mit 68, Nathaniel Brown 87, Sinani 87, Müller 72, Timo Horn 124. Also es ist nicht mal so, dass du wirklich all-out komplette Eskalationstruppe brauchst. Ey, natürlich sind 2000 Punkte unfassbar, so brauchen wir nicht drüber reden. Und dass du dann irgendwie 4 Spieler mit jenseits der 250 Punkte hast, ist natürlich auch Wahnsinn. Aber das ist halt Spieltag 34 so, ne? Du kannst dir mit allem sicher sein.
Ja.
Du kannst jetzt noch die Big Boys, die letzten, die auf dem Markt sind, krank overpayen, weil du am letzten Spieltag dann halt mit den Lückenfüllern, die vielleicht überraschend starten, noch auffüllen kannst und die dann sehr, sehr günstig irgendwie ins Team passen. Also heute in der Office League, ungefähr 20 Minuten vor Podcast-Aufnahme, ist Kramaric ausgelaufen. Den wollte ich unbedingt holen. Der ist bei einem Marktwert von 26 Millionen für genau 10 Millionen über Marktwert in der Office League weggegangen. Und sowas kannst du jetzt halt machen, wenn dann am letzten Spieltag halt mal der 700k Zagadou aufgestellt werden kann, der dann vielleicht sein zweites Spiel mit krassen Rohpunkten macht. Also es ist, also natürlich stehen wir zu gewissem Grad auch hier und möchten natürlich gerne pushen, dass ihr bis zum Ende Bock einfach auf Kickbase und auf jeden Spieltag habt. Aber es gibt Beispiele, die es zeigen, also es kann weiterhin funktionieren. Jetzt, selbst jetzt 1-1-5 Rückstand sind aufzuholen.
Ja, vor allem so diese letzten Spieltage, da kann man ja gefühlt der beste Manager, der beste Tipper sein. Die letzten Spieltage sind immer vogelwild. Da kann alles passieren. Ja. Gerade jetzt in diesem unteren Tabellendrittel, wie knapp da alles ist, da kannst du dir mal nicht sicher sein. Deswegen, ich glaube auch, dass da noch viel zu holen ist, aber du musst halt einfach Glück haben mit den richtigen Spielern.
Ja, hundertprozentig.
Aber jetzt der Spieltag, war ja auch ein bisschen wild, kann man sagen. Viele Unentschieden hatten wir. Und Bench, Lenny ist auf jeden Fall Maschine Nummer 1, aber du hast uns noch ein paar andere Maschinen mitgebracht. Da gehen wir jetzt mal rein.
Maschinenraum.
Yes, Lenny, auf jeden Fall Maschine Nummer 1. Maxi, auch danke für die Einsendung. Ihr teilt euch den Spot hier als Maschine Nummer 1, würde ich sagen. Maschine 2, 3 und 4 habe ich dabei. Und ich komme als erstes um die Ecke mit Chris Führich. Heute Morgen habe ich noch gelesen, was auch Trainer Sebastian Hoeneß über ihn noch an Feedback hat fallen lassen nach dem Wochenende, wie gut der im Moment wieder drauf ist, was der für einen Impact hat. Und ich habe mir tatsächlich schon direkt nach dem Spiel ihn für den Maschinenraum notiert, weil ich es wirklich auffällig finde. Ich glaube, jeder hat die letzten ein, zwei Jahre ein bisschen verfolgt, der Fan der Bundesliga oder also generell den deutschen Fußball einfach verfolgt. Es waren ein, zwei Ups and Downs dabei. So, der hat natürlich einen Wahnsinns-Karriereweg hingelegt, da legt über Paderborn, ein Jahr zweite Liga, aus der zweiten von Dortmund kommt und so weiter. Riesig steiler Aufstieg, eine geile erste Saison dann in der Bundesliga. Wie gesagt, letzten ein, zwei Saisons jetzt so ein paar Ups und Downs mitgenommen. Seit der Winterpause, auch wenn man sich sein Spielerprofil anschaut, ist das aber wieder Wahnsinn. Und auch wenn man auf den Platz schaut, wie clean, wie zielstrebig, wie klar der wieder seine Dribblings nimmt, wie solide, wie zielstrebig der seine Situation zu Ende spielt, das ist das, was den so stark macht, so gut wie der am Ball ist und so dynamisch, wie der sozusagen vorne da mit Ball unterwegs ist. Und auch am Wochenende fand ich das wieder super auffällig. Für mich ist er in der Form einer der ganz, ganz großen X-Faktoren im Stuttgarter Spiel, trotz dessen, wie gut der Kader um ihn rum ist. Und auch bei seinem Tor, wo er da den schnellen Freischuss dann in der Mitte direkt fordert, gutes Gefühl für den Raum hat, direkt aufdreht, das Tempo nimmt und dadurch auch direkt nochmal eine Kette vom Gegner bricht, die sonst natürlich dann noch Unterzahl bedeutet hätte. Macht's überragend, hat ein gutes Gefühl, hat ein gutes Tempo, hat ein brutales Dribbling und deswegen für mich in der Form vielleicht sogar nochmal einen Kandidat, der auf den WM-Zug als Joker aufspringen kann, weil wenn du diese Dynamik und dieses Gefühl für so ein 1 gegen 1, 1 gegen 2, 3 von der Bank bringen kannst, dann ist das schon, glaube ich, auch viel wert, vor allem dem Julian Nagelsmann, der immer viel darüber spricht, Spielerrollen und so weiter. Ich kann es teilweise auch nicht mehr hören mittlerweile, aber Chris Führich wäre ein perfekter Joker für die WM aus meiner Sicht.
Ja, vor allem deckt sich das ja genau mit dem wirklich, was Hoeneß gesagt hat nach der Pressekonferenz, dass er auch gesagt hat, im Endeffekt liegt die Entscheidung bei Julian Nagelsmann, aber für ihn auf jeden Fall auch ein WM-Kandidat. Und ich muss auch sagen, ich finde es einfach krass zu sehen, wie er sich entwickelt hat, so im Laufe der Saison. Ja. Am Anfang dachtest du so noch, ey, Finger weg von Chris Führich, und da war er bei seinen 4 Millionchen oder sowas. Aha. Und jetzt ist er, wie du es sagst, wieder der absolute X-Faktor, deswegen zu Recht im Maschinenraum, Bench.
Sehr gut. Wir kommen weiter zu Nummer 2 und da habe ich reingenommen, Albert Grönbeck, du hast gerade von 4 Millionchen bei Chris Führich gesprochen. Ich weiß gar nicht, wo Grönbeck aktuell steht, aber den könnt ihr auf jeden Fall zu einem noch schmaleren Taler einpacken. Er hat relativ lange gebraucht, finde ich, um so seinen ersten Starter zu bekommen. Dafür, was er auch für Vorschusslorbeere nach dem Transfer bekommen hatte, sei ihm auf jeden Fall gegeben die Zeit. Seine ersten Starter dann die letzten Wochen waren auch noch relativ blass, aber man muss echt sagen, die Chance in Frankfurt, die er jetzt nochmal bekommen hat, die hat er wirklich absolut genutzt. Das 1-1, was da fällt, ist ein bisschen lucky, dass Skiri da irgendwie seine Füße nicht sortiert kriegt und das Ding dann am Ende wirklich im Netz zappelt. Trotzdem, natürlich, ja, musst du den halt erstmal bringen, den Ball. So 2-1, der Assist auf Vieira war es dann, glaube ich, den er da tief durchsteckt. Perfekt getimed, perfekter Chip, super gutes Auge für die Situation und deswegen generell mit 2 Scorer natürlich Man of the Match aus Hamburger Sicht oder generell für das Spiel, war aber auch abseits seiner Scorer wirklich auffällig und dürfte für mich mindestens mal nächste Woche gesetzt sein und ist damit wahrscheinlich einer der sehr, sehr ordentlichen Preis-Leistungsspieler, wenn ihr da für nächste Woche noch den einen oder anderen Lückenfüller sucht.
Ja, ich habe gerade geschaut, es sind auf jeden Fall 932.000, die er gerade kostet. Ja, du hast schon gesagt, wir reden gleich über das Spiel. Beim 1-1 war es ja wirklich. Also,
ja. Das war ja sehr gut. Brauchen wir ja jetzt noch nicht zu weit drauf rumreiten, da kannst du gleich nochmal frei drehen. Ja, okay. Sehr gut. Dann mache ich gerade weiter mit Maschine Nummer 3. Budu Tsivtsivadze. Und ehrlicherweise, findigen Podcast-Hörern wird es sich klar gewesen sein, dass man hier noch einen Heidenheimer mit reinnimmt. Ich versuche ja immer auch so ein bisschen dann irgendwie die Team-Performances vom Wochenende hier ihre Bühne zu geben. Und Heidenheim, das 3-3 am Ende ist also aus neutraler Sicht einfach dramatisch, wirklich maximal bitter für Heidenheim nach diesem Spiel. Auch da gehen wir später nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Aber ein Heidenheimer muss für mich nach diesem Auftritt trotzdem mit in den Maschinenraum. Tsivtsivadze, Namensgeber von dieser Podcast-Episode, das zweite Tor macht er überragend, also wirklich unfassbares Tor. Hat jetzt mit 5 Toren in den letzten 4 Spielen also maßgeblichen Anteil daran, dass Heidenheim überhaupt noch irgendwie träumen darf, wenn sie es noch in irgendeinem Szenario wirklich packen sollten, die Relegation spielen zu dürfen diese Saison, hat er auf jeden Fall riesigen Anteil daran und deswegen Budo Zivtzivadze für mich ehrlicherweise eigentlich der größte No-Brainer diese Woche hier im Maschinenraum.
Ey, dazu auch eine geile Story. Ich hatte, also ich war am Wochenende auf einer Hochzeit am Samstag und dann hatte ich mein Team noch nicht, also ich hatte ihn auf jeden Fall gekauft unter der Woche, hatte ihn dann aber noch nicht aufgestellt und war so, ah, mal gucken. Dann war die Trauung vorbei und irgendwie hatte ich, weißt du, Handy noch aus und meine Uhr hatte ich falsch gestellt. Und da war so 14:25. Und dann wurde gesagt, hier, Leute, kommt mal für ein Gruppenbild. Und dann war ich so, ah ja, gut, ihr habt ja noch eine Stunde. Und mein Bruder so, ey, was für eine Stunde, es geht gleich los. Und dann bin ich noch so, weißt du, beim Gruppenbild ich so, scheiße, Zivtzivadze rein, ja, Kane Bank, oh, mach ich jetzt Zivtzivadze für Kane rein, dass ich mir so eine Kasse nicht machen gemacht. Hab, dann, ich hab Zivtzivadze rein, aber nicht für Kane, ich hab für Suzuki rein, war dann in Ordnung.
Ja. Also ich hätte never ever Zivtzivadze freiwillig aufgestellt, ich hab kurz überlegt so, ob wir drüber sprechen müssen, aber ich dachte, ja, pff. Was sollen wir drüber sprechen? Kein Mensch wird Zivtzivadze freiwillig aufgestellt haben, so wenn du die Wahl zwischen ihm und irgendwem anders soliden hattest. Aber ja, das, also Props dafür. Da hast du auf jeden Fall einen guten Riecher gehabt.
Ja, ich habe gedacht, es wird wahrscheinlich wird wirklich so Y11 auflaufen. Wird was Ähnliches wie gegen Mainz. Heidenheim hat so Bock. Und deswegen auch mein Freund war irgendwie, der hatte Dingchi und war so, ach, und ich war so, machen rein. Und dann wirklich, als wir zur Location gefahren sind, hier das Tor da, der ist es. In diesem Auto.
Das ist verrückt. Ja. Das ist verrückt. Alter, also da auch gerne mal unter dem Podcast Bezug nehmen, weil ich glaube, damit stehst du relativ exklusiv da. Ich kann mir kaum vorstellen, egal wie viel Bock Heidenheim die letzten Wochen hatte und wie gut sie es gemacht haben und wie wackelig Bayern teilweise war, du hast ja dann auch du hast die Startelf gesehen, ja, das war jetzt gar nicht unbedingt B11 von den Bayern, aber natürlich ein paar Topstars schon draußen gesessen. Aber Heidenheim in München trotzdem dann den Zivtzivadze zu stellen, der sonst mit Tor gerade so am grünen Balken kratzt in aller Regel und einem Dingchi, der ungefähr, ich glaube, einen Auftritt in der Rückrunde bei Heidenheim mit guten Rohpunkten hatte und sonst in 3 Spielen vielleicht mal zusammen 100 gemacht hat, die in München aufzustellen, ja, GG. Also das muss man erstmal machen.
Ja, das war stark. Irgendwie das Bauchgefühl.
Sehr, sehr gut. Ja, das war's für diese Woche mit Maschinenraum.
Ja, sehr gut. Danke dir, Bench. Und wir haben es schon angeteasert. Wir wollen natürlich über den Spieltag reden und was wir da rausgezogen haben. Und wir gehen mal chronologisch vor. Fangen wir an mit der TSG aus Hoffenheim und dem VfB, was am Ende noch ein 3-3 geworden ist. Und also, dass das überhaupt ein 3-3 geworden ist, ist jetzt die Frage. Spricht es gegen TSG aus Hoffenheim oder spricht es für die Offensive von Stuttgart?
Boah, gute Frage am Ende. Aber es spricht insofern für Stuttgart, als dass sie gegen ein sehr, sehr starkes Hoffenheim in dieser Saison auch in einer halben Stunde ungefähr roundabout Unterzahl es schaffen, sich noch die Gelegenheiten zu erarbeiten so. Es spricht aber natürlich auch gegen Hoffenheim. Kramaric hatte nach dem Spiel auch ein Interview, wo er gesagt hat, ey, das ist undiszipliniert, das ist unerwachsen, wie wir das hier zu Ende spielen. Er hatte komplett den Kaffee offen und damit hat er natürlich auch recht, weil du führst, glaube ich, 2-0 und 3-1 in dem Spiel. Ja. Das musst du natürlich zu Hause auch über die Ziellinie bringen, aber ja, also ich meine, du hast es auch eingangs schon gesagt, wir wollen uns jetzt gar nicht zu lange an den Spielen an sich aufhalten, vor allem halt die Learnings fix ziehen und gehen dann auch hinten raus nochmal auf den kommenden Spieltag ein, so wie wir es die letzten 2 Wochen schon gehandhabt haben. Deswegen vielleicht kurz zu dem Spiel, es ist ein Punkt der Moral auf jeden Fall für Stuttgart, so das Spiel muss viel früher zu sein. Was ich mir noch notiert hatte, war, Touré war wirklich überhaupt nicht zu halten für Stuttgart. Also was der für einen Asset mittlerweile auch auf dem Level ist, finde ich schon wirklich sehr, sehr krass. Wie schnell der ist, mit was für einer Leichtigkeit der Wagnumann da in aller Regelmäßigkeit weggelaufen ist, ist unfassbar gewesen. Und Kramaric ist einfach ein Crunch-Time-Player. Der hat jetzt wieder in 2 aus den letzten 3 Spielen, glaube ich, jeweils einen Doppelpack geschnürt gegen Gegner, die wirklich weit oben dabei sind. Also, es ist unfassbar. Und kennst du dieses Spiel, dieses Minigame, wo Leute sagen, ja, okay, keine Ahnung, was weiß ich, Gerd Müller, in welchen Ranges ist der Top-Stürmer aller Zeiten? Und dann sagen die Top 50, Top 30, Top 20 und du musst ja, nein sagen. Kennst du das? Mm-mm. Okay, ich spiel's trotzdem mit dir jetzt für Kramaric für die letzten 2 Ligaspiele. Okay?
Okay.
Letzte zwei Ligaspiele, Kramaric und Hoffenheim, ich checke gerade nochmal gegen, spielen zu Hause gegen Bremen und auswärts in Gladbach. Und wir fangen an, ist Kramaric für dich ein Top-50-Punkter der letzten zwei Spieltage?
Ja.
Safe. Top 30?
Ja.
Top 20?
Ja.
Top 15?
Ja.
Top, wo waren wir 15, ne? Top 10?
Nein.
Okay, aber Top 15 Spieler letzte zwei Spieltage, dann ist der 10 Mio Overpay von Erik in unserer Liga wahrscheinlich auch gerechtfertigt gewesen, oder?
Natürlich. Vor allem, wenn ich jetzt freidrehen mit dem Geld, wann dann?
Ja, ich glaube tatsächlich, entweder zu Hause gegen Bremen an 33 oder auswärts in Gladbach nochmal an 34, kriegen wir nochmal so einen 2-3 Scorer, 250, 350er Spieltag von Kramaric und ich wäre, glaube ich, sogar mit Top 10 gegangen. Ja.
Ja, okay. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe mir überlegt, halt vielleicht kriegt Kramaric auch einen Scorer oder nochmal irgendwie geklaut von einem Lemperle oder sowas. Das war ja jetzt auch am Wochenende wieder sehr schlechte Punkte und die letzten Spiele, wenn er in der Startelf stand, meistens schlechte Punkte, außer das eine Spiel. Und da habe ich mir gedacht, er hatte ja ein paar Chancen in der Partie. So, vielleicht kommt er dann nochmal zum Zug und Kramaric dann ein bisschen weniger. Aber ja, Top 15 oder Top 10 ist trotzdem...
Nimmst du beides.
Ja.
Das stimmt wohl.
Würdest du auf den Lemperle gehen, wenn du den jetzt auf dem Transfermarkt hast?
Ich finde Hoffenheim mit den beiden Gegnern, die noch ausstehen, generell einfach interessant. Deswegen alles, wo ich da jetzt Startelf-relevant sehe, würde ich machen. Und gerade für den letzten Spieltag würde ich einen Ranac auch noch mit einpacken, würde ich einen Prass noch mit einpacken und so. Alle, wo man sagt, yo, da könnte man mal eine Überraschung sehen, fände ich jetzt interessant die letzten Wochen, ja.
Ja.
Ich habe noch ganz kurz... Zwei Learnings habe ich noch, bevor wir zum nächsten rübergehen können. Zum einen, Rotation Stuttgart weiterhin in jedem Spiel und in jeder Phase relevant. Wieder Mittelstädt auf der Bank, wieder in der Vierer-Dreier-Kette sonst was umformiert, wieder offensiv. Die Miro von der Bank hat dann aber wieder gescored, hat auch einen unfassbaren Output, wo man jede Woche eigentlich überlegen muss, Startelf oder Bank. Deswegen, da waren wir letzte Woche, glaube ich, Janni und ich beide so ein bisschen, ja, jetzt die letzten Spiele auch ohne Rotation, da wird man schon noch mal versuchen, den Spielen seinen Stempel aufzudrücken und mit Mittelstädt und Co. Vollgas Offensive spielen. Turns out, Hoeneß scheißt auf alles und jeden, macht sein Ding, passt sich weiterhin den Gegnern an und deswegen das vielleicht einmal noch mitgenommen, auch für die letzten zwei Spieltage. Heißt, bei niemandem zu sicher sein, aber bei allen ein Auge drauf haben. Und Karasor, Rotsperre, ich glaube, für das Foul wird der mehr als ein Spiel auf jeden Fall bekommen. Ich weiß gar nicht, wie es qua Regelwerk gerade ist, ob er sogar mindestens zwei bekommen muss. Werden es aus meiner Sicht aber sicherlich werden. Das heißt, Karasor raus für die Saison, abstoßen. Und für mich wäre Cema Andres da schon mal der logische Ersatz.
Ja, auf jeden Fall. Hat ja sonst auch immer gespielt, deswegen mit dem kannst du gerade nichts falsch machen.
Ja.
Wo wir jetzt nochmal über die Rotation gesprochen haben mit Mittelstädt und einem unsicheren Raum. Wen würdest du gerade eher in deinem Team haben wollen? Mittelstädt oder Raum?
Boah, ich glaube, warte mal, lass mich ganz kurz einen Blick auf Leipzigs Programm nochmal werfen zum Ende. Warte, Leipzig spielt noch gegen zu Hause St. Pauli und auswärts Freiburg. Beides annehmbare Programme. Ich glaube, bei Raum hätte ich noch ein bisschen mehr Respekt davor, dass er wirklich einfach noch nicht hundertprozentig fit ist und ein bisschen geschont werden soll für die WM. Ich würde mit Mittelstädt gehen.
Na gut. Ja,
du hast Raum,
haben wir das auch geklärt. Ich habe David Raum und ich kann nicht abgeben. Und deswegen will ich gleich nochmal mit dir bei Leipzig drüber sprechen, was wir mit Raum machen. Ja. Aber jetzt habe ich schon mal eine erste Tendenz. Und dann gehen wir weiter. Ja. Union gegen Köln. Also erstmal steht ja Köln sehr gut da. El Mala Dreh- und Angelpunkt dieser Partie machten 2-0. Und Union ist dann nochmal zurückgekommen.
Union kommt zurück und ehrlicherweise... Also ohne das jetzt hier verkünstelt zu verlängern, das Einzige, was ich inhaltlich zu diesem Spiel habe, wie du schon gesagt hast, El Mala auffällig, über ein, zwei andere Kandidaten würde ich gleich bei den Learnings noch reden, aber das 2-2 geht in Ordnung. So hinten raus muss Köln das Ding dann einfach sichern und zumachen, Union kommt nochmal mit einer ordentlichen Welle und dann ist das 2-2 am Ende fair. So, ich weiß nicht, ob du inhaltlich noch mehr hast oder ob wir dann direkt die Learnings kurz machen.
Können zu den Learnings kommen, auf jeden Fall. Mich freut es natürlich für Marie-Louise Etter, dass sie auf jeden Fall nicht Weil sonst, wenn es ein 2-0 ist, wenn es dann auch noch ein 3-0 wird oder so, sieht ja dann schon blöd aus, das Ergebnis. Deswegen muss ich da sagen, freue ich mich auf jeden Fall für sie.
100%. Und Union am Ende des Tages, natürlich auch Glückwunsch an der Stelle zum sicheren Klassenerhalt. 7 Punkte sind es jetzt nach dem Sonntag. Wolfsburg dann auch das 1-1 noch bekommen hat. Stimmt. Pauli nicht gewinnen konnte. Deswegen, damit ist Union sicher. Zu den Learnings. 2-3 Punkte, die ich dabei habe. Querfeld ohne Spielminute. Nsoki durfte starten für Union. Es wurde dann im Verlauf der Partie auch gewechselt. Natürlich hat man versucht, offensiv zu wechseln und dann nochmal Druck drauf zu bekommen, Querfeld, aber in dem Szenario oder in dem Case dann jetzt am Wochenende keine einzige Minute bekommen.
Glaubst du,
würde ich jetzt nicht, ja?
Ja, glaubst du, es bleibt so? Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass Querfeld weiterhin dann
die letzten zwei Spiele
draußen ist.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, man wird wieder zurückrotieren, auch wenn gesagt wurde, ey, man hatte eine Idee mit Stan, mit Nsoki und der hat es auch ordentlich gemacht. So, das sagst du natürlich als Trainer, aber es war jetzt auch kein überragendes Spiel von Nsoki. Deswegen, ich gehe auch davon aus, dass Querfeld zurückrotiert. Trotzdem war es jetzt auch nicht so, dass man scheinbar das Gefühl gehabt hätte, zur Halbzeit reagieren zu müssen und Querfeld wieder zu bringen. So. Und deswegen würde ich da schon mit einer gesunden Vorsicht jetzt irgendwie auf die letzten zwei Spiele schauen. Vor allem, wenn man schaut, Union jetzt nächstes Wochenende nicht einsehbar am Sonntag, letzte Partie auswärts in Mainz, wo ich jetzt auch nicht super viel erwarte, ob man jetzt da dann ein Querfeld für 20 Millionen und jenseits dessen riskieren will, sei mal dahingestellt, muss jeder für sich wissen. Ich hätte weniger Bock drauf. Auf Kölner Seite hätte ich noch dabei, dass Waldschmidt jetzt 3 Spiele in Folge gescored hat, ist bei Stand von 2-0 runtergegangen gemeinsam mit Elmala. Jetzt nicht, dass die 2 Tore danach irgendwie den Einwechselspielern für ihn zu Schulden gekommen wären, aber trotzdem ist das natürlich sind das Umstände, die mich vermuten lassen würden, kommende Woche zu Hause gegen Heidenheim wird Waldschmidt wieder starten und ist damit mit, ich glaube, 1,1 Millionen Marktwert aktuell und der Scorer-Affinität für mich wahrscheinlich der Preis-Leistungs-Pick des nächsten Spieltags. So. Und generell gibt es auch noch ein paar günstige Kandidaten. Wir haben jetzt Martel, der gesperrt ist durch zu viele Gelbe. Johannessen kommt wieder, ist auch relativ günstig. Wir haben einen Chavez, der im Zentrum starten könnte. Wir haben einen Sebulonsen, einen Lund, einen Kraus, die alle super günstig sind, von denen man jetzt jeweils keine 200 Punkte erwartet. Aber je nachdem, wie ihr das Spiel seht, und Julia, wir kommen später noch drauf, Heimspiel Köln gegen Heidenheim, da könnten Waldschmidt und Co. schon sehr interessant sein.
Mhm. Ja, wir reden später nochmal drüber, ich bin mir nicht so sicher, weil Köln natürlich okay. günstig, aber Heidenheim und Bayern natürlich die kommenden Partien und Köln muss jetzt.
Ja.
Deswegen.
Wir werden sehen.
Ich bin gespannt. Ja, wir machen weiter mit Bremen gegen Augsburg. Und bei Augsburg, ja, würde ich sagen, war Kade auf jeden Fall der Mann des Spiels. Für mich und Bremen, ja, da hat es irgendwie wieder an allen Ecken und Enden so ein bisschen gefehlt. Vor allem bei Bremen, wo ich mir auch denke, die müssen jetzt, sie brauchen irgendwie auch einen Sieg, um da wegzukommen vom Relegationsplatz. Und ja, jetzt könnte es nochmal ganz schön eng werden, wenn wir jetzt auf die kommenden Partien gucken. Das sind bei Bremen.
Sind auf jeden Fall noch 2 Top-Gegner. Ich glaube, du spielst jetzt in Hoffenheim nächste Woche und dann zu Hause Dortmund.
Ja. Ja, stimmt.
Schon tough.
Sie sind auf Platz 1. Sie haben das schwerste Programm der Liga nochmal vor sich.
Ja.
Ich habe mir hier nämlich eine kleine Tabelle erstellt mit nochmal dem schwierigen Restprogramm und Bremen dann nochmal ganz oben. Und wenn es gegen Augsburg, soll nicht despektierlich gegen Augsburg sein, aber wenn es da dann schon wieder so hakt.
Ja. Es wird schwer. Ich meine, du hast natürlich 6 Punkte Vorsprung jetzt. Zum Glück aufgrund der Ergebnisse aus Bremer Sicht am Sonntag. Das heißt, Wolfsburg und St. Pauli spielen noch gegeneinander am letzten Spieltag. Höchstens eins der beiden Teams kann 6 Punkte sammeln und müsste dann auch beide Spiele für sich entscheiden. Deswegen, also es sieht schon ganz gut für den Klassenerhalt aus. Trotzdem hättest du natürlich super gerne hier den entscheidenden Punkt irgendwie vor diesen 2 Brechern nochmal geholt. Bin ich voll bei dir. Und also erstmal GG und Grüße an Anton an der Stelle, der überhaupt nicht meinen Bremen-Call zum Wochenende mitgegangen ist und die ganze Zeit meinte, für ihn ist das ein 50-50-Spiel. So, wir haben auch Freitag in der PK, nee, stimmt nicht, Samstagmorgen hatten wir ja die PK diese Woche, haben wir es nochmal im Chat abstimmen lassen und
du, da waren Bremen die Leute gewinnt. Auch.
Ich war sehr bei Bremen zu Hause, ja. Der Chat war sehr geteilter Meinung, war echt 50-50, aber es hat sich bewahrheitet, Augsburg einmal mehr, einfach super ekelig, so stehen tief, stehen kompakt, sind zielstrebig und klar nach vorne. Und Bremen hat echt Probleme, wenn man sich die ganze Saison anguckt, mit Gegnern, die halt tief und organisiert stehen. So, da brauchst du dann wirklich schon, und das habe ich mir auch als Learning aufgeschrieben, die brauchen Stay und Schmied mit guten Tagen. So, du brauchst einen Stay, der mit diesen Box-to-Box-Qualitäten auch mal eine Situation im 16er auflöst, da mal die ein, zwei Kopfballduelle gewinnt, die es zu holen gibt, Offensivkopfbälle und so. Und brauchst halt den Schmied mit seiner Kreativität. Die letzten Wochen, ein, zweimal hat's gut funktioniert, dass Stay und Schmied beide ganz gut auf Leistung waren. Diese Woche ist Stay leider sehr, sehr blass gewesen. So, Schmied trotzdem mit einem Top-Spiel, hat mir auch wichtige Punkte geholt, danke dafür. Aber das reicht dann alleine nicht. Und deswegen 1-3 geht's am Ende aus. Was mir wieder aufgefallen ist, und ich will gar nicht so darauf rumbohren, aber es ist mir echt ein Rätsel, wie ein Justin Ginmar, der das Tempo, den ersten Kontakt, dieses Gefühl am Ball hat und dem sicherlich seit Jahren Extra-Einheiten angeboten gegeben werden, der jedes Training zig Abschlüsse nimmt, so wie der immer noch so schlechte Entscheidungen vorm Tor treffen kann. Also ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die eine Szene, wo er auf den Torwart zuläuft,
sich rechts mit einem
Perfekter erster Kontakt. Du hast er hat zwei Gegenspieler an der Seitenlinie. Besser kannst du diesen ersten Kontakt nicht spielen. Beide direkt einfach zur Pommesbude geschickt. Alleine aufs Tor zugelaufen. Hast das perfekte Tempo, hast den perfekten Winkel zum Torwart, um mit deinem Tempo einfach noch den einen Kontakt vorbeizugehen und aufs leere Tor zu schießen. Innenseite, Torwart angeschossen, so, ich weiß gar nicht mal jetzt, ob der Abschluss so schlecht war oder ob einfach ein Damen da dann gut reagiert hat in dem Moment, aber das sind wirklich Dinge, die musst du in dieser Situation einfach nutzen. Das hätte das Spiel nochmal eng gemacht. So ist es dann eben am Ende eine relativ einseitige, klare Geschichte gewesen, auch wenn Bremen hinten draus nochmal ein bisschen was mobilisiert hat. Aber das kann's echt nicht sein. Ey, eigentlich musst du deinen Neunern sagen, sobald ein Ginmar am Ball ist, sieh zu, dass du dich am Fünfer-Eck positionierst. Wenn er bis dahin kommt, dann muss er jemanden zum Querlegen haben.
Ja, eigentlich schon. Und vor allem, natürlich ist jetzt auch wieder natürlich nur aus Laiensicht, aber man hat das Gefühl, jemand, der so viel Ballverständnis hat, das kann doch nicht sein, dass der einfach nicht dieses Tor treffen kann. Vor allem, wie einfach willst du es ihm denn eigentlich noch machen? Wenn er wirklich da quasi, er hätte die Möglichkeit gehabt, alleine aufs Tor zu schießen, aber er macht's nicht. Also ich glaube, würde irgendwann wild werden.
Ich glaube, es ist einfach dann auch psychologisch am Ende des Tages, so ohne da jetzt zu deep reinzudiven, aber wenn du dem sagst, ich baue dir jetzt hier ein 2x2-Meter-Feld auf, stell dir zwei Gegenspieler da rein, dann hält der wahrscheinlich 20 Sekunden den Ball, schiebt den Gegnern dreimal durch die Hosenträger und hat da Spaß dran. So, wenn du dem halt sagst, ich leg dir jetzt hier einen Ball 15 Meter vors Tor und 4 aus 5 musst du machen, dann ist das halt eine Drucksituation auf einmal in dem Moment, so, die anders wahrgenommen wird. Also anders kann ich mir es nicht erklären bei ihm, aber es ist jetzt auch ein bisschen oft, glaube ich, wenn wir da zu deep mutmaßen, wieso, weshalb, warum. Fakt ist, der ist vorm Tor einfach zu schwach aktuell. Wenn er gut wäre vorm Tor, dann sprechen wir, glaube ich, über einen Top-Bundesliga-Stürmer. Aber das ist halt immer noch die eine Qualität, die er zwingend ausbauen muss. Und wäre er da ein bisschen besser unterwegs, dann wäre Bremen, glaube ich, auch einfach schon sicher gerettet aus dem Abstiegskampf. Ändert nichts an der Situation, ist mir nur am Wochenende nochmal krass aufgefallen. Also das hätte das Spiel nochmal eng gemacht. So ist es am Ende klar für Augsburg. Ganz kurz noch, was ich dabei hatte, learning-technisch, Stay Schmied, haben wir kurz drüber gesprochen, auf Augsburger Seite. Jetzt zu Hause Gladbach und auswärts Union. Du hast ja die Tabelle mit dem Restprogramm vor dir. Ich würde jetzt einfach mutmaßen, dass Augsburg auf jeden Fall im oberen Drittel oder im unteren Drittel der schwere Schwierigkeit sozusagen unterwegs ist, oder?
Es geht, sie sind auf Platz 13.
Ja, also gerade unteres Drittel nehme ich. Auf jeden Fall aus meiner Sicht die Spiele mit den Leistungen, die Augsburg zuletzt gezeigt hat, für mich eines der Teams in den letzten 2 Wochen, wo man auf jeden Fall einen Blick drauf haben kann. Und vor allem ist das Geile, du hast halt von einem Claude Maurice mit, ich glaube, mittlerweile 19 Millionen Marktwert so und ein, zwei Innenverteidigern, die auch schon relativ weit oben unterwegs sind, einem Niklas Dahmen und Co., bis hin zu einem Gregoritsch, der wegen dem Jobsharing immer noch relativ preiswert ist, zu einem Matsima, Rauvoleo und Co., die aus den Verletzungen kamen und noch preiswert sind. Richtigen Budget-Picks hast du wirklich alles dabei. Und gerade, wenn man jetzt mal so ein Kramaric mit 10, 11 Millionen overpaid, dann könnte auf der anderen Seite so ein Rauvoleo zum Beispiel echt, glaube ich, ein sehr, sehr guter Pick nochmal für den Endspurt sein.
Auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu dem Team, die das zweitschwerste Restprogramm vor sich haben und gegen einen HSV, der ohne Vuskovic sehr schlecht dasteht, es trotzdem nicht schafft, den Sieg irgendwie über die Bühne zu bringen. Ja, Frankfurt gegen den HSV. Es ist ein 1-3 geworden.
Es ist ein 1-2, oder? Am Ende. Oder vertue ich mich gerade was? 1-2, ja. 1-2. Es ist wirklich ein Armutszeugnis. Ich habe mir auch die Stats nochmal angeschaut nach dem Spiel. Heimspiel gegen zu dem Zeitpunkt noch abstiegsbedrohte Hamburger ohne den absoluten Chef so. 0,6:0,6 Expected Goals. Einen Christensen, auf dessen Comeback man lange hingefiebert hat, bringst du von der Bank zur Halbzeit am Ende wegen Frustfoul noch mit Gelb-Rot wieder runter. Du gehst sogar in Führung, lässt das zu Hause gegen dich drehen. Dann kommt dazu noch so diese Riera-PK letzte Woche, wo dann auf einmal in Richtung der Medien irgendwie ausgeschlagen wird in alle Richtungen und du es auch so ein bisschen eher als Ablenkung von den eigenen Unzulänglichkeiten gerade wahrnimmst als irgendwie ein seriöses Interview an der Stelle. Und deswegen möchte ich da gar nicht, also viel mehr habe ich gar nicht zum Spiel. So, Hamburg ist damit safe, Glückwunsch, sehr wichtig für die Bundesliga, geiler Verein, cool, dass sie weiter dabei sind das nächste Jahr. Aber da vielleicht einfach du nochmal, Julia. Mich würde mal interessieren, wie gerade wirklich im engeren Frankfurt-Umfeld die Wahrnehmung von Riera ist. Und ob das nur jetzt einfach medial und von außen so schlecht ist, oder ob das eigentlich jetzt schon eine Frage der Zeit ist, bis sich da wieder was ändert.
Ja, also die meisten haben wirklich sowas von die Nase voll. Natürlich gibt's hier und da noch so leise Stimmen, die versuchen laut zu werden und sagen, ja hier, aber er hat ja unsere Defensive stabilisiert und kramen dann halt irgendwie noch so ein paar Statistiken raus. Aber das ist ja mittlerweile, die Spieler, merkst du ja auch, sind unzufrieden, weil sie nicht mehr auf ihren Positionen spielen. Es ist so ein schlechter Fußball einfach. Es macht gar keinen Spaß mehr, sich das irgendwie anzugucken. Dann Riera 6,5 Minuten Wutrede auf dieser PK, wo er dann sagt, das ist alles Poison und die ganzen Medien ist Gift und bla bla bla. Mhm. Also wir sind uns super sicher eigentlich alle, dass der jetzt halt noch das Saisonende macht, dann aber ein neuer Trainer kommt. Vor allem frage ich mich halt auch, was haben die in dem gesehen? Also es hieß ja nach dem Motto, der wurde monatelang beobachtet und jetzt haben sie ihn endlich und sie sind so glücklich damit. Und ich denke mir so ganz ehrlich, da hätten wir auch Topmüller behalten können. Also.
Naja, ich finde halt, was mich so ein bisschen, also es ist eine super gute Eigenschaft von Markus Krösche, glaube ich, dass er es schafft, auch weiterhin einfach ein klares Bild nach außen zu zeigen und irgendwie sich hinter seinen Staff, seinen Trainer und Co. zu stellen. So. Aber ich finde schon trotzdem ein Stück weit irritierend fast, wie schlecht es gerade läuft für Frankfurt und wie klar sich Krösche trotzdem die ganze Zeit pro Riera positioniert. So natürlich, wenn er jetzt anfängt mit diesem, ja, wir analysieren die Situation dann ganz in Ruhe und so, mit diesen Possen und irgendwie diesen Floskeln, dann weiß auch jeder, was Phase ist. Aber ich weiß nicht, also ich zweifle so ein Stück weit daran, wie kritisch Riera gerade wirklich beäugt wird oder ob es einfach nur wirklich diese tadellose Einstellung von Krösche gegenüber seinem Trainer ist, sich da bedingungslos dahinter zu stellen, weil das wird es wahrscheinlich sein, aber das ist ja langsam nicht mehr glaubwürdig irgendwo, oder?
Nee, aber es war auch bei Topmöller so, es hat er da auch immer gemacht, die ganze Zeit, egal wie viele Gegentore wir dann kassiert haben und dann war irgendwann hat er dann beim letzten Spiel gesagt, ja, so kann es nicht mehr weitergehen. Und dann einen Tag später war er draußen. Und ich glaube, sowas gibt er nur von sich, wenn dann wirklich auch klar ist, okay, wir haben 9. Ich glaube, jetzt für die letzten 2 Spiele machst du es halt nicht mehr. Aber es ist halt irgendwie so nervig, weil du auch Spieler dann verlierst, so ein Dorn unfassbar unzufrieden ist, weil du den halt irgendwie nicht mehr auf der rechten Schiene bringst und der dann wechseln will. Und natürlich, wenn Frankfurt so schlecht dasteht, auch so ein Uso und ein Brown und ja. Da ist halt wieder die Frage, holst du dir dann wieder die ganzen Jungen, die du für Millionen verkaufen willst, aber ja, das ist dann nächste Saison, da gucken wir dann mal.
Aber hast du dich damit schon abgefunden? Weil wenn ich auf die Tabelle gucke, 43 Punkte, Freiburg ist jetzt vorbeigegangen, 44 so. Und das ist halt der Spot, den du fürs internationale Geschäft noch brauchst, so, ne? Und wir brauchen nicht darüber reden, was das für einen Einfluss darauf hat, Spieler zu halten, Gelder zu generieren für Kaderbau nächste Saison und so. Also, wenn ich Frankfurter wäre, würde ich so krass darauf hoffen gerade, dass du einfach, und wenn es einfach interimsweise ein Co-Trainer, U23-Trainer, U19-Trainer, sonst was ist, dass du einfach nochmal versuchst, jetzt die zwei Spiele, die Spieler einfach insofern nochmal zu packen, zu sagen, ey, alles klar, wir gestehen uns ein, das war's nicht so, und lass uns jetzt nochmal alle zusammen versuchen, die Saison gerade zu einem guten Ende zu bringen, weil mit dieser Haltung von Krösche bedingungslos hinter Riera zu stehen, bewirkst du ja auch nicht, dass bei den Spielern in den Köpfen jetzt irgendwie schon ist so, ja okay, zwei Spiele gebe ich jetzt noch alles dafür, weil Anfang der Saison, der kommenden Saison, ist die Situation eh wieder eine andere mit einem anderen Trainer, sondern eigentlich signalisierst du ja intern in die Mannschaft gerade, wir stehen weiterhin bedingungslos hinter dem Trainer, der versucht alles, wenn wir es jetzt vielleicht sogar noch schaffen, uns auf Platz 7 und das internationale Geschäft zu retten, wer weiß, vielleicht wird dann einfach gesagt, Riera kriegt in Ruhe die Saisonvorbereitung so. Also, es darf niemals so sein am Ende des Tages, aber in den Köpfen der Spieler könnte ich mir vorstellen, dass diese Haltung von Krösche und Co. zu Riera und zu sagen, ja okay, wir machen noch bis Saisonende, bis dahin wahren wir Gesicht sozusagen und dann sägen wir ihn halt ab, einfach die letzten zwei Spiele komplett killt gerade.
Ja, safe. Es ist nicht gut, weil die Spieler sind unzufrieden, haben es ja teilweise auch geäußert, was ja aber totally Bullshit laut Riera wäre. Und deswegen, ich habe auch am Wochenende nochmal kurz gelesen, irgendwie, Alex Meyer doch wieder Interimstrainer. Also vielleicht passiert auch nochmal was, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es nicht so ist. Sonst wäre halt so ärgerlich, weil du brauchst Frankfurt im internationalen Geschäft. Ich glaube sogar nächstes Jahr Europa-League-Finale ist, glaube ich, sogar in Frankfurt. Ja. Also eigentlich muss das noch passieren. Aber jetzt gegen Dortmund und Stuttgart, ich hab Bammel, wenn es bei dem Trainer bleibt.
Ja, perfekte Überleitung zu den ein, zwei Learnings, die ich zu dem Spiel habe. Und dann werden wir wieder fixer bei den nächsten Matchups. Usun, super auffällig, super abschlussfreudig. Auch gegen Dortmund und Stuttgart kann man den auf jeden Fall stellen. Trotzdem, gerade mit dem Restprogramm für mich, nur ganz, ganz ausgewählte Frankfurter, wenn noch interessant. Und selbst da sage ich, ja, ein Koch und Co. kannst du machen. Für die Kohle, wenn sich irgendwas anderes aber noch ergibt oder du das auf zwei solide Spiele aufteilen kannst, machst du sogar lieber das für die letzten zwei Spiele. Deswegen... ja, Finger weg eigentlich von allem um Usun herum, so mehr oder weniger. Hast du, glaube ich, auch hier nochmal notiert. und auf der anderen Seite, Grünbeck muss Startelf, haben wir im Maschinenraum schon drüber geredet. Das wär's für mich.
Ja, nee, gehe ich mit. Also bei mir danach auch Finger weg von Frankfurtern. Es ist einfach jedes Mal so eine Wundertüte, aber eigentlich kriegen sie nichts geschissen. Deswegen Usun der Einzige, der Bock hat, aber natürlich auch ganz schön teuer.
Eigentlich ist es keine Wundertüte, eigentlich ist es so eine Scam-Mystery-Box, wo so steht so Inhalt im Wert von 300 Euro und dann hast du so irgendwelche Kabelkopfhörer von 2013, deren UVP mal 70 Euro waren drin. Ja. Das ist gerade
falsch. Hey, es ist wirklich ein Scam, ja. Weil das ist ja eigentlich, die Mannschaft hat ja eigentlich Millionen wert für internationales Geschäft und jetzt spielen sie wirklich wie gerissen. Ja. Egal. Tja. Wir machen weiter. Es gibt ja noch Positivbeispiele in der Bundesliga. Und zwar, wir haben schon viel drüber geredet, Heidenheim. Heidenheim hat das Ding in der Allianz Arena 3-3 dann noch, ja...
verloren.
Ja, eigentlich kann man sagen verloren. Es ist ja wirklich super bitter gewesen, wie sich das alles zugetragen hat. Vor allem, ja, jeder hätte es Heidenheim gegönnt. Dann kommt halt nochmal so eine Bank. Diaz, Kane, Ulis kommen halt dann nochmal rein in der zweiten Halbzeit. Und dann... kriegt's halt auch ein Ulis hin, dieses Ding dann nochmal beim letzten Schuss von der ganzen Partie über die Linie zu bringen.
Ja.
Und das ist dann halt natürlich irgendwie super bitter, weil es jedes Mal, denkt man so in der ersten Halbzeit, da kann auch was gehen, wie auch gegen Mainz, und dann kommen halt diese Joker.
Ja, und also dann macht los. Die Bayern sind unfassbar. So, und jetzt gerade baut die zweite Garde so ein bisschen ab, was die Performances angeht, zu vor 3, 4, 5 Wochen, wo man das Spiel zum Beispiel auf St. Pauli noch irgendwie sehr, sehr deutlich für sich entschieden hat und so weiter. Aber am Ende des Tages, wenn da die Top 11 auf dem Platz steht, dann ist keine Mannschaft dieser Liga denen gewachsen in dem Sinne. Trotzdem hätte Heidenheim um ein Haar gepackt. Ich habe das Spiel nicht im Einzel gesehen natürlich, habe aber auch hinterher die Aussage von Schmidt gesehen, wo er gesagt hat, ey, hier hätte sich keiner darüber beschweren können, wenn wir dieses Spiel in München gewinnen, wo ich so dachte, oh, okay, ist das jetzt so aus Mentalitätssicht irgendwie geframed, diese Aussage, oder ist er wirklich einfach inhaltlich vom Spiel her dieser Meinung gewesen? Und da habe ich mir nochmal genauer die Statistiken auch angeschaut und auch die Zusammenfassung sowieso noch ein zweites Mal angeschaut und habe dann aber auch gesehen, so der Ballbesitz war natürlich klar bei den Münchnern, über 70% Ballbesitz, Feldüberlegenheit, ganz klar, so gewohntes Bild. Am Ende des Tages hatte Heidenheim aber über 2 Expected Goals, 2,2 laut Bundesliga.de, Bayern bei 1,58. Und das zeigt schon, dass Heidenheim wirklich gut im Griff hatte, was Bayern da probiert hat. Und auch Kompanie hat es gesagt, die hatten eine Idee mit Pavlovic und ohne echten zweiten Flügel, so ein bisschen Übergewicht im Zentrum so zu kreieren und darüber das Spiel direkt früh zu kontrollieren. Das haben sie nicht geschafft. Heidenheim hat die Situation, die sie hatten, super genutzt für die Akzente nach vorne. Dingchi noch die eine Möglichkeit 1 gegen 1 gehabt nach Hereingabe von Ibrahimovic zum Beispiel von links nach dem Solo und sowas. Und die Bayern haben am Ende einfach nicht den Output generieren können, den sie in aller Regel mit 3, 4, 5 XG die letzten Wochen und Monate hatten. Deswegen super bitter für Heidenheim. Ich hätte es mir echt gewünscht, einfach weil es A und nochmal richtig Spannung reingebracht hätte. Jetzt musst du halt beide Spiele eigentlich gewinnen in den letzten zwei Wochen. Pauli spielt noch gegen Wolfsburg, selbst dann wird es super eng. So ein Dreier hätte ich echt nochmal rangebracht. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich Heidenheim auch einfach krass zu gönnen gewesen. Dann, wie dieses Tor noch fällt, ne, so vom Hinterkopf oder Rücken von Ramay dann mit dem Pfosten rein. Also,
die Sohle. Wirklich, ja, die Sohle ist, also, von Ramay hat es quasi reingemacht.
Es ist, also, du hättest ein Drehbuch nicht dramatischer schreiben können, wahrscheinlich am Ende des Tages. Ja, und das ist es, glaube ich, am Ende des Tages, was das Spiel angeht. Auch da Learnings, um schnell rumzukommen mit der Partie. Olise wieder bestes Beispiel für Joker-Punkte bei den Bayern. Viele Joker von der Bank jetzt auch nicht krass abgeliefert. Trotzdem, sprechen wir seit Wochen drüber, dass gerade vor dem Hintergrund des Restprogramms die Joker bei den Bayern trotzdem von euch aufgestellt werden sollten. Bei Olise hätte es sich jetzt wieder krank gelohnt am Wochenende. Zum Zweiten auf Bayern-Seite dieser Schwung nach dem Viererwechsel. Du hattest gesagt, genau, Kane, Olise, Diaz gekommen, Kimmich auch noch dazugekommen als Vierter. Stimmt. In der Pause. Nach PSG, glaube ich, muss Kompany versuchen, wieder Rhythmus zu finden und zu behalten, wenn es dann in ein mögliches Champions-League-Finale und auch ins Pokalfinale dann geht. Jetzt die letzten ein, zwei Male hatte man dann so ein bisschen den Bruch drin. Der hat nicht irgendwie dafür gesorgt, dass man gegen PSG jetzt auch noch im Halbschlaf unterwegs war oder so, das nicht. Trotzdem hast du, glaube ich, gerne ein sichereres Gefühl und kommst aus zwei, drei Siegen in so ein Champions-League-Finale, in so ein Pokalfinale. Und Kompany hat am Wochenende auch gesagt, er versucht, Entscheidungen zu treffen, wo er in ein paar Jahren darauf zurückschaut und sich nicht über irgendwas ärgert oder irgendwelche Entscheidungen bereut. Deswegen war es keine Option, jetzt mit der A11 vor Paris reinzugehen. Völlig verständlich. Genau vor dem Hintergrund glaube ich aber auch, dass er es hinterher bereuen würde, zu sagen, ja, ich gebe jetzt an Spieltag 33, 34 nochmal aus zweiter Reihe den Jungs die Minuten, damit alle zufrieden sind und bin dann nicht perfekt vorbereitet und in perfektem Rhythmus für die Finals. Deswegen, meine Tendenz geht dahin zu glauben, die Bayern werden jetzt Spieltag 33, 34 wieder mit deutlich besserer Elf und deutlich näher an Top 11 auflaufen. Natürlich ein, zwei Spieler immer wieder schon so. Viel wird aber auch davon abhängen, ob du eben in die Verlängerung gehst gegen PSG, wie kräftezehrend dieses Spiel wirklich wird, ob du es gewinnst und in den Finale noch gehst oder eh nur noch Pokalfinale ansteht. Aber es wird wieder eine schlagkräftigere Elf jetzt als in den letzten zwei Spielen werden, glaube ich.
Glaubst du auch schon gegen Wolfsburg?
Ich glaube auch schon gegen Wolfsburg. Wie gesagt, da wird es entscheidend sein, ob du halt 120 Minuten gehen musstest oder nicht und wie kräftezehrend das war. Aber nach Möglichkeit versuchst du jetzt die letzten zwei Ligaspiele als Generalproben, glaube ich, mehr oder weniger für Pokalfinale und danach potenziell Champions League zu nutzen.
Stell dir mal vor, du bist Wolfsburg oder Köln und dann so die und letzten Spiele, so Bayern einfach, weißt du, da kommt einer aus so 19 und denkst dir, oh ja, okay, machbar. Ja. Und dann kriegst du wieder die volle Ladung.
Ja, ich glaube, es wird passieren.
Ja, wahrscheinlich.
Gehst du mit oder glaubst du schon noch mehr Rotation?
Ich kann mir jetzt vorstellen, gegen Wolfsburg vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ich glaube nicht mehr so krass, wie wir es jetzt die letzten zwei Spiele gesehen haben, weil du auch, ja, also weil auch Kompany ja merkt, okay, doch so easy ist es dann nicht.
Naja. Ich glaube auch, noch nicht Top 11 gegen Wolfsburg, aber deutlich näher dran. Letzter Spieltag, ja. Top 11, safe.
Ja.
Okay, Heidenheim, vielleicht ganz kurz noch. Hast du noch eine Notiz zu? Willst du die noch gerade einmal hier abrappen, dass wir dann nächstes Spiel machen?
Ja, also hast eigentlich schon alles gesagt, dass natürlich auch noch mehr Chancen da waren, aber das sagen ja auch die Expected Goals, dass sie sich auf jeden Fall viele Chancen erspielt haben und ich einfach das Gefühl habe, Heidenheim versucht weiterhin so viel, um diesen Ball ins Tor zu kriegen, dass ich gespannt bin, wie das gegen Mainz wird, weil die natürlich viel mauern und eher auf Konter lauern und dann es mal gespannt wird, wie Heidenheim das dann dagegen macht. Aber Heidenheim hat so einen krassen Bock, weil sie merken, da ist einfach noch was möglich und ich hoffe, das behalten sie sich bei.
Safe.
Und dann gehen wir auch schon weiter zu Leverkusen, RB Leipzig und ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, 90% haben diese Partie den Ausgang andersrum getippt. Oder Bench, was hast du getippt? Was ist?
Ich habe für erinnern? Leipzig getippt. Also ja, es, wahrscheinlich ich habe es schon für einen Risikotipp gehalten und war mir schon bewusst, dass das andere es nicht so sehen. Janni ist, glaube ich, zum Beispiel mit einem Unentschieden letzte Woche reingegangen. Mhm. Aber das Leverkusen ist so klar und so verdient, auch so maximal verdient für sich entscheidet. Ich glaube, das hat nicht allzu viele auf dem Zettel.
Ja, vor allem genau. Dann einfach dieses 4:1 und Patrick Schick, Man of the Match, kann man sagen. Also ja, da habe ich auch schon gedacht, ich habe den ja irgendwann abgegeben und dachte mir, ich habe was richtig Gutes gemacht. Und jetzt sehe ich diesen Saisonendspurt. Cofania auch irgendwie jetzt nicht mehr wahrscheinlich in der Startelf. Also ja, wahrscheinlich nicht mit seiner Verletzung. Und dann siehst du halt einen Schick, der da so durchdreht wieder. Deswegen, ja, also mein Learning, ich ärgere mich.
Ja, check ich. Ich habe auch inhaltlich gar nicht viel zu dem Spiel super verdient für Leverkusen. Habe eine kleine Liste an Learnings, die würde ich einmal gerade runterrocken. Du hast schon gesagt, Schick, mit Ausnahme von Dortmund vor ein paar Wochen komplett am Rasieren gerade. Offensiv greifen auch wirklich alle Automatismen irgendwie. Das ist, die Tore waren auch so gut, so sauber zu Ende gespielt. Mhm. Plus, du hast es gesagt, Cofano kommt gerade aus der Verletzung, hat jetzt, glaube ich, das Kader-Comeback. Aber in den letzten zwei Spielen hat er, glaube ich, keine Schnitte mehr. Mit Schick kann man sich sehr, sehr sicher fühlen. Plus in der Offensive genauso sehe ich auch Teller jetzt echt safe. So, Janni hat die letzten Wochen schon gesagt, für ihn wird er immer wichtiger. Jetzt hat er mich auch mit im Boot. Ich habe die letzten Wochen auch nicht irgendwie dagegen argumentiert, war aber immer noch so, ja, so einen Teller, gegebenenfalls ein, zwei andere Kandidaten, die da vorne auch noch irgendwie ein Wörtchen mitsprechen, ist immer so eine kleine Wackelnummer bei Leverkusen. Teller ist safe, Alter. Der hat auch so ein gutes Spiel jetzt gegen Leipzig gemacht. Der wird auch die letzten zwei Spiele starten, wenn nichts Unvorhersehbares passiert. Deswegen Schick und Teller safe. Genauso wie die Dreierkette ohne Bade aktuell scheint gut zu funktionieren und du die so stehen lassen solltest, glaube ich. Und auch Calbreath, der junge Spieler auf der rechten Schiene, macht im Moment eine Partie um die andere, wieder gutes Spiel gemacht. Also diese Personalien sehe ich safe auf Leverkusener Seite, auf Leipziger Seite. Flügel blass geblieben, gleich spieltot, habe ich mir einfach aufgeschrieben. Die leben davon, dass Diomonde, Nusa, Grude auf links, wie auch immer, Situationen auflösen, einen Romulo als Wand und Zielspieler im 16er nutzen, einen Baumgartner seine Qualitäten im 16er dann immer von außen bedient, gut nutzen kann und gut ausleben kann. Und wenn die so blass sind wie am Wochenende, dann ist das Leipziger Spiel um einiges an Qualität ärmer. Ist jetzt kein Learning in dem Sinne, außer Diomonde und Co. müssen wieder zusehen, einen Zahn zuzulegen, damit das die nächsten Spiele funktioniert. Personell sehe ich da jetzt aber noch keine großen Auswirkungen. Bei Baumgartner habe ich mir noch einmal aufgeschrieben, das Tor, wie das auch fällt, wie er da im 16er den Kopfball nimmt und da das Gespür für den Raum hat, zeigt wieder, das ist wahrscheinlich, und es kann sein, dass ich mich damit jetzt auch wieder unbeliebt an einer oder anderer Stelle mache, aber ich glaube, ich vertrete die Meinung, dass Christoph Baumgartner seit Thomas Müller der krasseste Raumdeuter der Bundesliga ist, so. Und für dieses Asset ist auch der Gegner egal. So, ich habe mir mal die Saison von ihm angeschaut. Der hat 2 Tore gegen ein übertrieben starkes Hoffenheim in dieser Saison gemacht. Der hat 3 Tore gegen einen starken BVB diese Saison gemacht. Oder gegen einen, ich sag mal, sehr gut organisierten BVB defensiv zumindest gemacht. Der hat natürlich auch ein paar blasse Spiele gegen Bayern und Co. gehabt. Wenn Leipzig da 6 Buden kriegt, so wäre es da dann nicht blass auf Leipziger Seite. Aber du darfst den mit dieser Qualität immer für den Moment gut zu sein, aus dem Nichts noch aufzutauchen und das Tor zu machen mit 1,80, die der wahrscheinlich hat, im 16er gegen 2 Innenverteidiger das perfekte Kopfballtiming zu setzen. Dafür darfst du den nicht draußen sitzen lassen. Ich glaube, das war jetzt irgendwie das 14., 15. Saisontor von dem. Der liefert ohne Ende, ist egal gegen was für Gegner, immer wieder punktuell da. Und deswegen da nur einmal der Appell auch, die letzten 2 Spiele, wenn ihr Baumgartner habt, ich hoffe im Sinne eures klaren Verstandes, dass ihr sowieso nicht drüber nachdenkt. Falls doch, Baumgartner dürft ihr nicht raussetzen. Der kann immer treffen. Und ansonsten hatte ich nur Schlager weiter 50-50. Das war's von mir.
Ja, Baumgartner ist ein unfassbar cleverer Spieler. Vor allem haben wir jetzt St. Pauli als nächstes und Freiburg, die ja vielleicht danach noch ein mögliches Finale in der Euroleague spielen. Deswegen, wer weiß, wie das dann gegen Leipzig aussehen kann. Also Leipzig wird auf jeden Fall, das war jetzt wieder ein kleiner Aussetzer, aber die werden auf jeden Fall gegen St. Pauli und Freiburg das Ding ziehen. Uetraogo und Schlager, bin ich auch mal gespannt. Da habe ich letzte Woche eure Diskussion gehört. Also da warst du ja ganz klar bei Uetraogo und Janni ganz klar bei Schlager.
Ja.
Ich wäre eher bei Uetraogo.
Ja.
Können wir uns die Hand reichen. Aber die wichtigste Frage, was machen wir mit David Raum? Es sind natürlich mehrere Millionen, die er blockiert. Ja. Und ich glaube, keiner will ihn abgeben. Mir schreiben auch immer wieder Leute, hier, wenn du Raum abgeben willst, ich will ihn. Ich nehme ihn.
Ja. Würde ich nur einen Trade machen. Und ich, also das ist, glaube ich, klar, dass du den jetzt nicht mehr einfach abstößt, ohne das Geld irgendwo anders vernünftig anlegen zu können. So.
Natürlich nicht.
Aber du hast jetzt einen von zwei Spieltagen nochmal einsehbar, hast zwei annehmbare Gegner und ich glaube schon, dass das Risiko gegeben ist, dass Raum vielleicht nur noch maximal eins der beiden Spiele macht. Trotzdem, ja, Frage der Alternativen, langweilige Antwort, so, aber wenn du jetzt irgendwie einen Kramaric noch holen kannst und der auf dem Markt ist, dann gibst du Raum ab und gibst alles, was du an Kohle hast, bis auf den letzten Pfennig für Kramaric aus. Wenn du das nicht machen kannst, dann hältst du halt einen Raum, aber ich glaube, es ist schon mit dem Risiko verbunden, dass du da nicht mehr allzu viele Minuten jetzt bekommst. Ich glaube aber schon, dass es da auch nochmal ein Update jetzt diese Woche geben wird, dadurch, dass er jetzt ja mehrfach schon pausiert hat und jetzt sicherlich auch irgendwann die Stimmenrichtung, yo, wie sieht's denn mit WM und hin und her aus, wieder lauter werden, denke ich schon, man wird sich da spätestens in der PK vor dem Wochenende nochmal zu äußern.
Ja, das auf jeden Fall. Aber gut, dann wahrscheinlich immer wieder dasselbe. Muss gucken, was auf dem Markt ist und dann gibt's den halt ab.
Ja, es ist, wie es ist.
Ja. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. St. Pauli gegen Mainz 05. Was für ein Wahnsinns-Einzelspiel. Es ist ja auch nicht so viel passiert. Also ich konnte mir nur die Highlights angucken, aber die waren auf jeden Fall ja auch relativ kurz. Bench, du hast das ganz gesehen, oder?
Ey, ich habe das Einzelspiel geguckt, weil ich ja gerade wirklich komplett Puls am Wochenende habe wegen der Office-League-Situation. Ja. Und sowohl Geraldo Becker als auch Dominic Kor für mich spielen. Dass du einen Dominic Kor dann natürlich am Wochenende 75, 80 Minuten auf die Bank setzt, da hatte ich eine unfassbare Krawatte am Sonntag, muss ich sagen.
Ebenso.
Dass dann auf der anderen Seite Geraldo Becker, der unbedingt Scorer für Punkte braucht, direkt nach ein paar Minuten das Tor von Tietz vorbereitet, hat meine Stimmung dann wieder etwas erhellt an der Stelle. Aber ich habe mir das ganze Spiel im Einzel angeguckt, deswegen auch da vielleicht kurz eingeordnet. Also absolut verdient, St. Pauli bis Minute, keine Ahnung, 80, 87 machen sie, glaube ich, das 2-1. Davor war eine gute Möglichkeit schon, wo Cezay und Kars das komplett vertändeln. Aber bis dahin so uninspiriert. Und die haben ja vorm Spiel richtig, richtig geil aufgefahren, was die den Support, die Stimme und so anging. Da im Spielertunnel noch irgendwie schon mit Fangesängen begleitet und alles Mögliche. Also es war angerichtet für einen Fight gegen den Abstieg zu Hause. Und es kam wirklich nichts und wieder nichts. Also das war viel, viel zu wenig dafür, was du da eigentlich dann an Kampf und an Energie reinlegen musst in dieses Spiel. Mhm. Deswegen, ich glaube, das wird super eng und ich bin auch gespannt, letzter Spieltag dann gegebenenfalls um alles oder nichts gegen Wolfsburg, den direkten Konkurrenten, ist sicherlich nochmal eine andere Situation, aber das lässt die Sorgenfalten bei mir schon größer werden, ob St. Pauli da jetzt nochmal die nötigen Zähler sammeln kann die letzten ein, zwei Wochen. Auf Mainzer Seite, ich habe seit langem mal wieder ein Einzelspiel von denen gesehen. Es ist so krass, wie konsequent die diesen Urs Fischer-Ball spielen. Ne? Es ist, also, das ist wirklich Tietz als Wandspieler vorne, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Also wirklich brutal gut gewesen. Becker tief, der immer die Wege daneben geht, wenn Tietz einen verlängern könnte. Zwei, also Sechser, Zehner als Stopper davor, wenn Tietz einen ablegen kann. Tief stehen mit der Fünferkette, klar verteidigen, alles erstmal löschen, wenn du es nicht in Ruhe auflösen kannst. Es ist so einfacher, aber so disziplinierter Fußball. Ich glaube, Mainz ist unter Fischer jetzt irgendwie Fünfter, Sechster, Siebter in der Tabelle der Bundesliga oder so. Also es funktioniert, aber Learning auch aus dieser Erkenntnis kommend. Mainz kommt außer Amiri und halt Einzelfälle, wie zum Beispiel Tietz jetzt an so einem Wochenende, wenn er so eine Performance hinlegt, wirklich einfach über die Ergebnisse. Die haben mal Spiele, wo die viel hinten rausklären und ein Chor mit 140 rausgeht. So, die haben mal ein Spiel, wo Sano zwei, drei hohe Balleroberungen und letzte Bälle dann direkt spielt, wo der dann mit einem grünen Balken runtergeht. Aber mit der Art und Weise, wie die Fußball spielen, ist es ein Amiri, sind es diese Einzelfälle, wie ich gerade genannt habe, und trotzdem sonst einfach nur die Ergebnisse. Du spielst jetzt gegen Union zu Hause, gegen Heidenheim auswärts, daher trotzdem super interessant so. Und jetzt wollte ich eigentlich dich fragen, weil ich natürlich befangen bin. Jetzt sagst du mir, du bist auch Korbesitzer, ne? Was machen wir?
Ja, vor allem in der Office League. Wirklich, da zählt jeder Kackpunkt. Ihr habt's ja gehört, mit 26 Punkten liege ich dahinter Theo. Und dann sitzt Kor auf der Bank. Und was machen wir jetzt mit ihm? Ich habe es mir ein bisschen überlegt. Also ich werde ihn jetzt einfach halten, weil es geht jetzt sowieso nicht mehr um Geld. Ich werde gucken, was passiert diese Woche, was irgendwie für Berichte kommen, was auf der PK gesagt wird. Das ist wahrscheinlich die PK, werde ich mir selbst ganz genau anhören. Und dann gucke ich, weil in Podolski ja auch mit Krämpfen rausgegangen, da weiß man ja auch nicht.
Ja.
Vor allem, ich verstehe es einfach nicht. Podolski die ganze Zeit irgendwie keine Chance bekommen unter Urs Fischer. Jetzt auf einmal im Saisonende steht er dann da, wieder in der Startelf. Ich meine, Mainz hat jetzt auch einen Klassenerhalt sicher. Sie bleiben in der ersten Liga. Deswegen kann es sein, dass er vielleicht denkt, naja gut, jetzt kannst du nochmal Podolski starten lassen. Warum musst du dann Chor irgendwie...
Ja, aber es ist irgendwie...
Müsste er sich nochmal eine Rote abholen, aber es ist zum Kotzen. Es ist wirklich, man denkt sich, gesetzter Innenverteidiger, hast eigentlich, wenn gedacht, irgendwie ein Da Costa oder so rotiert mal raus, aber nee.
Ja, ich muss sagen, ich tendiere tatsächlich dazu, ihn abzugeben, weil, wie du schon gesagt hast, Saison ist gelaufen, jetzt gibst du Podolski die Chance, das ist natürlich der deutlich entwicklungsfähigere Spieler, so diese Entscheidung jetzt für ihn getroffen zu haben und dann mit ihm, auch wenn er mit Krämpfen runter musste, das Spiel gewonnen zu haben, weiß ich nicht, wieso man dann jetzt wieder zurückswitchen sollte, also ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Wochen und Monaten, dass ich an ein, zwei Stellen einfach zu sehr in meinem Wunschdenken gehangen habe und angesichts der Matchups oder so dran festgehalten habe. Hätte ich Kramaric bekommen, wäre Chor jetzt schon weg. Ich habe ihn offensichtlich nicht bekommen, deswegen werde ich mal schauen, was sich für Gelegenheiten ergeben. Aber ich glaube, dass es für Chor jetzt irgendwie schwer werden könnte. Und man muss auch sagen, der Mann ist auch bei 9 gelben Karten. Das heißt, das Risiko bestünde auch noch, dass wenn er nächste Woche sich die 10. einhandelt, er dann sowieso nochmal gesperrt ist. Ist natürlich jetzt nochmal super, super Edge-Case-mäßig irgendwie gezeichnet, das Bild. Aber ja, ich glaube, man kann sich auf jeden Fall überhaupt nicht sicher sein, dass Chor vernünftige Spielzeit jetzt bekommt, das nächste und übernächste Spiel. Und sollte sich dann nach Alternativen umschauen.
Ja, ich habe es eh schon überlegt, weil ganz ehrlich, er ist ja auch immer gefährdet für eine rote Karte, wird dann auch oft ausgewechselt oder so, weil sie dann Schiss haben, dass sie nur noch zu 10. auf dem Platz stehen. Deswegen sind jetzt auch keine wahnsinnigen Rohpunkte, die Korda abwirft. Ist schon okay, glaube ich, wenn man sich da Ersatz sucht. Aber man muss halt erstmal einen günstigen Innenverteidiger finden. Vor allem mit so einem guten Restprogramm. Mainz hat das einfachste Restprogramm der Liga.
Ich schaue mich mal um die Woche. Auf St. Pauli-Seite, sehr riskant. Leipzig auswärts, dann alles oder nichts wahrscheinlich gegen Wolfsburg. Haben wir eben schon drüber geredet. So, wo ist das Feuer, habe ich mir aufgeschrieben. Wie gesagt, ich habe es schon eingeordnet. Ich habe ein bisschen Respekt davor, dass die da nochmal irgendwie sich richtig angezündet kriegen, weil das hätte jetzt eigentlich absolut passieren müssen am Wochenende. Aber ja, weiterhin riskant, hätte ich weiterhin wenig Lust drauf. Ich habe einen Irvine seit 3 Wochen bei mir, trotz teils annehmbaren Gegnern irgendwie auf der Bank sitzen und der macht auch jede Woche irgendwie nur seine 30, 40 Punkte. Einen Smith genauso, die beiden waren eigentlich immer die Garanten, wenn mal Rohpunkte bei rumgekommen sind, neben einem Hauke Wahl noch und deswegen St. Pauli, gefährlich, hätte ich wenig Bock drauf im Moment.
Ja, ich glaube auch irgendwie bei St. Pauli ist es durch. Weil gerade, sie müssen es halt irgendwie sichern, aber jetzt, die haben so ein bisschen Angst, habe ich das Gefühl. Ja, dann, wo ist das Feuer? Ich glaube, du hast irgendwann mal den Vergleich gebracht. Nicht zu St. Pauli, aber der passt jetzt wieder gut mit so einer Tröte. Mit so einer Kindergartentröte oder so einer Geburtstagströte. Ja. Hast richtig Bock, denkst, da kommt was raus. Das war quasi so vorm Spiel gegen Mainz, was man dachte. Und dann trötest du und da ist da irgendwo ein Loch drin und die kommt so.
Ja, ich meine, das Ding ist halt, Wolfsburg spielt nächste Woche gegen die Bayern. So, wenn die da richtig einen auf den Sack kriegen, die Tordifferenz ist im Moment 3 Tore besser als St. Pauli. Wenn die einen auf den Sack kriegen und St. Pauli nicht zu krass unter die Räder kommt, dann kann es sein, dass die am letzten Spieltag halt sogar einen Punkt zu Hause gegen Wolfsburg reicht. Und dann ist es halt sowieso so die Frage, ja, okay, mauerst du, spielst du auf den Punkt, so, also es geht um so viel in diesen letzten 2 Spielen plus die schweren Gegner. Es wird mir einfach kein gutes Gefühl geben. Es kann natürlich auch sein, dass da der Knoten auf einmal platzt mit aktuell mit Abstand am wenigsten Saisontoren 27 in 32 Spielen und dann zerpflückst du da Wolfsburg mit 4-5 Kisten am letzten Spieltag. Keine Ahnung, so ob da der Funke dann mal überspringt von den Fans, aber es ist einfach ein hohes Risiko und es gibt genug andere Gelegenheiten und damit können wir das Spiel, glaube ich, zumachen.
Ja. Und jetzt kommen wir auch schon zu deinem Verein. Gladbach gegen den BVB. Und tatsächlich hat Gladbach es geschafft, das Ding 1-0, also die 3 Punkte zu Hause behalten. Und Mensch, was war denn da los? Also Gladbach war ja auch wirklich am Anfang, die waren besser im Spiel. Und dann bei einem BVB irgendwie, der BVB ist gerade auch so ein bisschen eine Wundertüte.
Ja.
Eine Woche dann wieder der Wahnsinn. Das war jetzt wieder irgendwie überhaupt nichts. Also
es macht wenig Spaß, um ehrlich zu sein, im Moment. Also, wir hatten das Thema immer wieder und ich könnte es jetzt auch wieder aufmachen. So dieser Ergebnisfußball, der sehr, sehr gut unter Kovac funktioniert, der ist ein Stück weit einfach, und das habe ich auch schon oft genug gesagt, der ist ein Stück weit einfach gefährlich perspektivisch, weil du dir damit, glaube ich, viel verbaust, was die Entwicklung im Individuellen angeht, was die Attraktivität für Spieler angeht und so weiter und so fort. So, und dieses Wochenende war jetzt mal wieder ein perfektes Beispiel. So, Gladbach ist wirklich eine der Mannschaften, die, glaube ich, die letzten Monate am meisten Shit von mir und uns hier im Podcast bekommen hat, weil die einfach keine krasse Spielidee verkörpern, weil die nie so richtig PS irgendwie auf den Platz bekommen. Dann gucke ich mir dieses Spiel gestern an. Nach 40 Minuten habe ich mir eine Notiz gemacht, 5-0 Schüsse, so, und dachte, mit der Statistik kann ich auch als Halbzeitfazit rausgehen. Dann kam in der 45., glaube ich, war es, oder kurz vor der Halbzeit zumindest, noch dieses Abschlüsschen von Inacio, wo er den Ball nicht so richtig trifft irgendwie und Nicolas den mit der Mütze fangen kann. Also, das ist fast identitätsschädigend, wenn du dir diese ganz fetten 11er, 12er Jahre von Dortmund damals unter Klopp angeschaut hast, wenn du dir angeschaut hast, was immer wieder versucht wurde, an Vollgas-Fußball zu implementieren, an Wucht über das eigene Stadion, über das Umfeld, über die Fans generell mitzunehmen, diese jungen, sehr entwicklungsfähigen, sehr wilden Spieler einzubauen. Und wenn du dann jetzt siehst, was gerade da für ein Fußball gespielt wird, weil das ist echt ein Armutszeugnis, so eine erste Halbzeit, und dabei bleibt's ja nicht, sondern am Ende auch so ein Spiel einfach gegen Gladbach zu zeigen. Also das war von vorne bis hinten Schwachsinn. Gladbach hat es wirklich mit einfachen Mitteln gefühlt geschafft, den Aufbau von Dortmund einfach komplett zu unterbinden. So, am Ende ist der Sieg für Gladbach zu 100% verdient, überhaupt kein Zweifel dran. Natürlich fällt das Tor spät, aber es war mehr als verdient zu dem Zeitpunkt. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, jetzt mal sehr Kickbase-related dann: Es ist extrem bezeichnend, dass kein Gladbacher Innenverteidiger trotz weißer Weste über 100 Punkte gemacht hat. So, also es ist einfach weiterhin ein Gladbacher Fußball, der nicht dadurch geprägt ist, das Spiel großartig zu machen, der nicht durch einen super Spielaufbau geprägt ist. Der war aber am Wochenende auch nicht dadurch geprägt, dass du gegen Dortmund irgendwie sonst wie viele Klärungsaktionen, defensive Zweikämpfe und sowas führen musstest. Die Innenverteidiger haben, ich glaube, Polanski hat nach dem Spiel sogar gesagt, Elvedi hat ein Weltklasse-Spiel hier gemacht, das mag sein, aber er hat weder 1000 Bälle verteidigen, noch 1000 Bälle aufbauen müssen. Es war einfach ein Spiel, in dem Dortmund nichts angeboten hat, worauf Gladbach in irgendeiner Art und Weise krass reagieren musste. So, und deswegen, ja, hey, fertig mit meiner Riera-like-Wutrede hier, aber es ist wirklich einfach traurig gewesen, was da gezeigt wurde von Dortmund. Gladbach braucht nicht mal ein überragendes Spiel, macht's am Ende gut, gewinnt absolut verdient. Und ganz kurz Learnings: Trotzdem muss man sagen, es ist so ein schlechtes Spiel von Dortmund, und Gladbach macht ein engagiertes Spiel, aber wie mit dem Innenverteidigerbeispiel, die spielen zu null, gewinnen zu null, machen, glaube ich, 1300 Teampunkte oder so. Das sind nicht viele Rohpunkte für so ein Ergebnis, und zusätzlich ist der Klassenerhalt durch, zusätzlich spielst du in Augsburg bei einem unangenehmen Gegner und gegen Hoffenheim. Ich habe weiterhin, so leid es mir tut, null Vertrauen in Gladbacher und will sie weiterhin nicht stellen.
Ich finde es krass, ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass trotz zu Null-Bonus keiner über 100 Punkte von den Innenverteidigern hat.
Unfassbar.
Das kann ja eigentlich nicht sein.
Nee.
Also das ist ja Wahnsinn. Hätten die nicht den zu Null-Bonus, was wären das denn für Punkte? 40?
Ja.
Das ist ja krass.
Es gab einen Wechsel auf der Innenverteidigerposition. Ich glaube, Chiarodia runter, Dix drauf, 70. oder so. Ja. Aber trotzdem hast du dann ja einmal 60 bis 70 Minuten und zweimal 90 Minuten zu null. Also
unglaublich,
da wirklich nicht mehr zu null runterzugehen und weder von Dortmund defensiv gefordert zu sein, noch irgendwie das Spiel bestimmen zu müssen in dem Sinne, um Dortmund sozusagen gefährlich zu werden, ist halt wirklich,
ja.
Nichts mehr,
ja, zu sagen. Ich bin mal gespannt, was es bei Dortmund wird, weil irgendwie, sie sind ja wieder im Umbruch im Sommer. Aber gefühlt ist Dortmund auch immer im Umbruch.
So. Ja. Ich bin vor allem wirklich bezüglich der Kovac-Personalie sehr gespannt. Und so, wie gesagt, ich versuche immer nicht so dieses Fähnchen im Wind zu sein, weil ich stehe hier auch schon 2-3 Mal die letzten Monate und sage, ey, der holt die Ergebnisse, was sollen wir dran meckern? So, am Ende qualifizierst du dich so für die Champions League. Und das ist natürlich Teil der Wahrheit.
Ja.
Aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, du hast echt das Gefühl, so, welcher wirklich richtig geil entwicklungsfähige Spieler, der Angebote aus Dortmund und Leipzig zum Beispiel hat, so, das war vor 2-3 Jahren überhaupt keine Frage, wo der Spieler hingeht, so.
Ja.
Mittlerweile bin ich fast eher der Meinung, dass der Fußball in Leipzig so viel attraktiver für einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler ist, dass die Wahl wahrscheinlich auf RB am Ende fällt. So. Und das ist halt echt traurig, was die Entwicklung einfach angeht.
Komplett.
Ja,
gut. Ja, aber es stimmt.
Genug Dortmund.
Ja, weiter geht's. Ich glaube, da sind wir auch schnell fertig. Wir haben Freiburg und Wolfsburg hier noch auf dem Plan. Ach man, ey, ganz ehrlich, ich muss es kurz sagen, bei Freiburg dachte ich mir einfach kurz, mach doch mal was für die Liga. Also wirklich. Nee. Das ist einfach so ein 1:1 am Ende, wo irgendwie was keinem was bringt. Vor allem, weil Freiburg ja auch sich vielleicht über die Liga qualifizieren will für Europa League und nicht nur eben dann über ein mögliches Gewinn. Aber ja, es. Du hast gesagt, das Ergebnis passt zum Spiel.
Ja, also Freiburg ist relativ feldüberlegen. Am Ende ist das Ergebnis aber völlig leistungsgerecht, wenn man sich die Chancen und die Möglichkeiten für beide Teams anschaut. Das 1-0 für Wolfsburg ist eine richtig schöne Standardvariante, muss man echt sagen. Also Sosa blockt zwei Mann frei für Koulirakis, der den Bogen nach hinten zieht und dann den Kopfball perfekt setzt. Also das war wirklich eine sehr gut einstudierte Variante. Und ansonsten, Mansambi hat noch ein, zwei Möglichkeiten. Auf Freiburger Seite ist weiterhin der Unterschiedsspieler aus meiner Sicht für die Freiburger, aber viel mehr war es dann auf beiden Seiten ehrlicherweise am Ende des Tages auch nicht. Das Tor für Freiburg ist ein Einwurf, der wiederkommt, Flanke, Kopfball aus 12 Metern, der auch super gesetzt ist von Lienhardt, aber das ist diese Tore, die sind ehrlicherweise bezeichnend fürs Spiel. Das war nichts Besonderes. Das war nichts, wo es einer der beiden krass viel mehr verdient gehabt hätte. Und deswegen, ich habe auch viele so Creator und so gesehen, die in ihren Storys Sonntag hatten, so ob sie die einzigen sind, die im Hate-Watch Wolfsburg sind und sich anschauen wollen, wie die da irgendwie von der Klippe gestürzt werden. Das war es am Ende nicht. Wolfsburg kämpft weiter um Klassenerhalt und geht damit sogar an St. Pauli vorbei für den Moment. Learnings, dass wir Kickbase-technisch auch noch was rausziehen. Auf Freiburger Seite wurde auf zwei, drei Positionen so ein bisschen die Rotation gebrochen. Treu zum Beispiel hinten rechts, jetzt Back-to-Back, glaube ich, gestartet, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Also da ist doch nicht so zu 100% vorhersehbar, wie die Rotation kickt. Da waren wir uns ja relativ sicher jetzt in Anbetracht der letzten zwei, drei Cases, wo du international oder Pokal unter der Woche gespielt hast. Deswegen da nächste Woche ein bisschen Vorsicht vielleicht. Wolfsburg auf der anderen Seite, ich hab's gesagt, an Pauli vorbei. Nächste Woche übernächste Woche wird je nach Ergebnis nächste Woche St. Pauli oder Wolfsburg wahrscheinlich krass auf Ergebnis spielen. Bei der Mannschaft ist dann wahrscheinlich die Defensive eher interessant. Bei der anderen Mannschaft, die auf Risiko spielen muss, können es potenziell viele Rohpunkte mit Ball geben. Deswegen sowohl bei Wolfsburg, die jetzt gegen Bayern spielen und dann fürs Letzte potenziell nur noch interessant sind, als auch bei St. Pauli, wo wir eben einen ähnlichen Fall hatten, wäre es, glaube ich, smart, nächste Woche abzuwarten und dann positionsbezogen für den letzten Spieltag möglicherweise Spieler mitzunehmen.
Also glaubst du, es gibt auch keine Tendenz bezüglich dieser Ogbus-Lienhardt-Thematik?
Ich glaube, Lienhardt ist schon klar der erste Innenverteidiger da. Da wird's, ich meine, der war ja auch bis vor ein paar Wochen verletzt und hat dann sehr, sehr viel Spielzeit in sehr kurzer Zeit nehmen müssen. Deswegen, da ist jetzt einfach die Frage, ob der für die letzten ein, zwei Spiele trotz Rotation halt wieder bei 100% ist. Aber mit jeder Woche, die ins Land streicht, sehe ich Ogbus unsicherer in der Rotation starten.
Weißt du, wie meine Verteidigung gerade aussieht in der Office League?
Ich hatte Ogbus, so einen Bollwerk. Raum und irgendwer anders noch.
Chor und Benzebaini. Weißt du, was das für ein paar Wochen wirklich ist, war ein Abwehrbollwerk. Ich habe meine Punkte sowas von. Ey, und jetzt wirklich, ich krebs da rum. Meine ganze Abwehr, was macht die für Punkte?
40. Ja, bei Benzebaini hätte ich die Hoffnung, dass dieser angeschwollene Fuß einfach nicht lange ein Thema bleiben wird. Ja, Ogbus würde ich mir langsam Sorgen machen, ehrlicherweise. Kaum haben wir drüber gesprochen. Ist tough. Musst du umbauen.
Ich muss umbauen und das mache ich jetzt mit Hilfe von unserem Ausblick auf den 33. Spieltag. Ich finde es nämlich ja gerade sehr schwer, Spiele zu tippen, aber wenn wir beide das machen, kann es ja vielleicht ein bisschen besser ausgehen. Und Benji, ihr macht das ja schon die ganze Saison.
Seit letzter Woche.
Seit letzter Woche erst.
Ja, weil wir, oder seit vorletzter Woche mag auch sein, als wir gesagt haben, ey, wir shiften jetzt den Fokus krass auf die anstehenden Spiele. Heute natürlich ein bisschen in die Binsen gegangen hier mit einer Stunde 10 oder was, die wir bis jetzt schon gequatscht haben. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns auch ganz in Ruhe die Zeit noch für den Ausblick. Und ich habe mir mal kurz die Mühe gemacht, den letzten Spieltag ein bisschen auszuwerten. Und Janni hat keine einzige Tendenz letzte Woche getroffen. Bei mir, ich hatte Hoffenheim gegen Stuttgart 2-2 getippt, was jetzt dann zumindest die richtige Tendenz war. Und Freiburg-Wolfsburg auch 2-2. Man könnte sagen, es waren halt auch viele verrückte Ergebnisse, ne? Dortmund verliert gegen Gladbach, Bayern unentschieden gegen Heidenheim und so weiter. Ich möchte das nicht vorschieben und sage, macht euch einen Spaß draus und tippt mit Julia und mir, aber gebt vielleicht nicht allzu viel auf unsere Tipps oder vielleicht eher auf Julias Tipps nach der Erfahrung der letzten Woche jetzt.
Ich bin in meiner Kicktipp-Runde, bin ich Erste.
Ja, siehste, dann deine Tipps immer zuerst und ich lege noch nach.
Ja, aber ich war auch ein bisschen, ihr müsst wissen, wir haben unseren Plan gemacht und Bench hat immer zuerst die Tipps abgegeben. Mhm. Und deswegen war ich so ein bisschen befangen bei allem. Und natürlich hast du auch teilweise die guten Spieler weggeschnappt.
Naja. Aber die kannst du ja auch doppelt nennen. Dann fang ich an.
Fang du an.
Weil ich die zuerst eingetragen hatte.
Genau.
Und dann kannst du dir noch überlegen, du kannst ja auch mit denselben Spielern und natürlich auch potenziell mit anderen Ergebnissen gehen. Aber ich starte mal rein. Dortmund-Frankfurt, Freitagabend. Bench gegen Julia am Freitagabend. Und ich sage, das wird ein 3-1 für den BVB. Ich sage, Brand auf Dortmunder Seite im letzten Heimspiel, fackelt dann nochmal einen ab und wird bester Dortmunder. Ich sage, Usun ist der einzig Interessante auf Frankfurter Seite aktuell. Und glaube, in dem Spiel spielt ein relativ befreites Dortmund und in Heimspielen deutlich stärkeres Dortmund einfach gegen eine viel zu erhitzte und aufgescheuchte Stimmung und viel zu viel komischen Druck auf Frankfurter Seite. Deswegen wird's relativ klar.
Du hast dir überall eine richtige Story überlegt. Ich nicht. Ich habe 2-1 getippt, sagt Benze Baini, wenn er fit ist, haut er wieder sowas raus wie letzte Woche und Can Usun, weil der wirklich der Einzige ist, der was reißen kann bei Frankfurt.
Meinst du, ist ein bisschen Wunschdenken bei Benze Baini dabei?
Ja. Ganz klar, ja.
Das hatte ich letzte Woche auch das Problem, oder habe ich die ganze Zeit das Problem, dass ich mich davon lösen muss, die Spieler so krass zu hypen. Weißt du, weil ich mir zu jedem Spiel, wenn ich tippe, dann habe ich so eine Story im Kopf und denke so, ja, jetzt da zum Beispiel so, okay, ey, Dortmund Heimspiel, da werden die schon ihren Stiefel runterkriegen, Frankfurt wird wieder so völlig unruhig wirken und dies und das wird nicht funktionieren und so. Und dann baut man in diese Stories aber natürlich die Spieler ein, von denen man selber diese Performances braucht. So, da muss ich mich auch immer versuchen vorzuhüten. Aber ich bin weder Brand noch Usun-Besitzer und tippe die beiden hier als MVPs der Teams. So.
Sehr gut.
Hoffenheim-Bremen. Ja, Hoffenheim-Bremen. Gehe ich mit einem 2-1 für Hoffenheim. Kramaric, Crunch-Time-Player, wir haben es eben gesagt, wird der beste Hoffenheimer. Schmied, wo ich befangen als Besitzer bin, aber der auch in den heißen Stay-Wochen immer ganz gute Rohpunkte gefarmt hat. Und wenn man die Scorer mal so gleichgesetzt hätte von Stay und Schmied, auch immer der bessere Punkter gewesen wäre, jetzt am Wochenende klar besser performt hat. Ich sehe, dass er Back-to-Back jetzt ein ganz gutes Spiel macht, am Tor beteiligt sein wird. Und deswegen, Hoffenheim wird so ein bisschen an der Situation zu knabbern haben, jetzt wirklich den finalen Schritt Richtung Champions League gehen zu können und nicht mehr ganz so in sich ruhend wirken in der Partie. Bremen schnuppert dadurch am Punkt für den Klassenerhalt, für den Finalen, aber am Ende setzt sich Hoffenheim durch 2-1.
Gut, ich gehe mit einem klaren 3-0. Kramaric macht es auf jeden Fall auf Seite der Hoffenheimer. Und weil bei den Bremern keiner irgendwie über so seine 70 kommt, macht es Backhaus.
Fair. Augsburg-Gladbach. Haben wir, glaube ich, dasselbe Ergebnis tatsächlich.
Jupp.
2-0 Heimsieg für Augsburg. Claude Maurice mal wieder mit einem Scorer, bester Spieler. Nicolas bester Gladbacher, bei denen wieder nichts funktioniert. Effizienter FCA schlägt harmlose Fohlen. Meine Caption.
Ja. Sehr gute Caption. Claude Maurice ist eigentlich ein No-Brainer. Nicolas auch ein No-Brainer. Deswegen habe ich noch Kade reingeworfen, weil ich mir das auch vorstellen kann. Der ist gerade beflügelt.
Ich glaube, letzte 3 Augsburger Tore hat alle er gemacht im Moment, ne?
Ja.
Ah, stark. Stuttgart-Leverkusen freue ich mich extrem aufs Spiel, weil jetzt mit 3 Teams da punktgleich wird das nochmal richtig spannend.
Oh ja.
Ich glaube, wir werden ähnlich wie bei Leverkusen gegen Leipzig und bei Stuttgart gegen Hoffenheim Zeuge dessen, dass wir einfach einen Spektakel um die CL-Quali sehen, dass wir 2 brutale Offensiven haben, dass wir 2 etwas schwächere Defensive im Vergleich zu den Offensiven haben. Und deswegen wird es 3-2 für den VfB ausgehen. Bilal Elkanus wird der beste Stuttgarter und Alejandro Grimaldo trifft mal wieder einen Freistoß.
Ja, ich wollte auch erst 3 Tore, 3-2, dann dachte ich, dann haben wir wieder dasselbe. Deswegen gehe ich mit dem 2-1, aber gleiches Torverhältnis und es machen Undav und Garcia.
Gut. Leipzig, St. Pauli. Und da Also, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen und RB wieder ballen lassen. Nach dieser Woche zu Hause werden die wieder einen aufspielen. St. Pauli wird, wir haben eben kurz drüber gesprochen, Torverhältnis ist noch ein Thema bei Wolfsburg und St. Pauli. St. Pauli wird mit Blick auf die Partie parallel Bayern gegen Wolfsburg ein bisschen versuchen, das Torverhältnis im Griff zu haben und zu kontrollieren, wird unter dem Skillset der Leipziger einbrechen und dieses Spiel 4-1 verlieren. Vasil bleibt bester St. Paulianer, Diomande 2 Scorer für Leipzig.
Bei mir ist ähnlich. Ich gehe mit einem 3-0. Deshalb Vasil und Baumgartner bei Leipzig.
Ja, fair. Der Raumdeuter.
Richtig. Und Wolfsburg-Bayern.
Wolfsburg-Bayern, glaube ich, also auch relativ klare Sache. Großteil Top 11 auf Bayern-Seite erwarte ich wieder, wie schon gesagt. Wolfsburg wird es einigermaßen im Griff haben, da nicht komplett unter die Räder zu kommen. Ich hab's in dem Urin, dass Wimmer irgendwie verrückt trifft. Ich weiß nicht, ob es ist, weil ich glaube, Wimmer hat damals im Bielefeld-Trikot noch, hast du das Tor im Kopf, wo Wimmer mit einem hinterm Standbein her sozusagen Schöpf anspielt in der Mitte gegen die Bayern, wo Schöpf dann das Tor für Bielefeld macht.
Ja, leider nicht.
Wie dem auch sei. Wahrscheinlich ist es das Tor, was bei mir im Hinterkopf mitschwingt. Deswegen habe ich irgendwie im Gefühl, dass Wimmer ein verrücktes Tor gegen die Bayern macht.
Okay, geil.
Deswegen Wimmer, Top-Wolfsburger, beim 1-3 gegen die Bayern, wo Olise wieder einen abfeuert.
Ich habe Goretzka, auch wieder nach diesem wunderschönen Freistoßtor. Dachte ich mir, irgendwie sowas haut er wieder raus und Wavro.
Und
der wird einfach mal wieder in 2-0, ja, für die Bayern.
Ja, fair.
Gut, HSV Freiburg.
HSV, HSV feiert den Klassenerhalt im eigenen Stadion, der jetzt schon safe ist. Wird befreit aufspielen, wird dann eine ganz gute Performance abliefern. Freiburg weiterhin Rotationsthema, wir haben drüber gesprochen, deswegen wird es ein schiedlich-friedliches 1-1. Vuškovic wieder am Start und bester Hamburger und Ginter wird bester Freiburger. Ganz unspektakulär.
Ja, bei mir habe ich eine 1-2 getippt für Freiburg. Matanovic könnte in der Startelf stehen, macht ein Tor und Vieira wird auf Hamburgs Seite treffen.
Alright.
Und dann sind wir auch schon bei Köln gegen Heidenheim, Bench.
Wird für mich ein 2-1 für Köln. Und da hattest du ja eingangs gesagt, wo ich meinte, ey, Kölner interessant und so, hast du ein bisschen sehr skeptisch gewirkt. Jetzt sehe ich hier, was du tippst und so skeptisch ist es ja gar nicht. Ich gehe mit einem 2-1 für den FC zu Hause. Ich glaube, für Heidenheim hat sich's leider ausgeträumt nach dem nächsten Spieltag. Ich glaube, Köln holt sich damit den sicheren Klassenerhalt. Glaube, dass Elmala wieder eine entscheidende Rolle auf Kölner Seite spielen wird, der auch am Wochenende wieder Abschlüsse gesammelt hat und wieder nah an weiteren Scorern war. Und ich glaube, das ist mir nämlich gegen die Bayern aufgefallen, dass Heidenheim jetzt in einem Spiel, wo man auch, glaube ich, eher als Underdog so ein bisschen agieren wird in Köln, Gefallen daran gefunden hat, dass Eren Dingchi wieder eher auf letzter Linie operiert hat und eher diese tiefen Bälle immer versucht hat, in Empfang zu nehmen gegen die Bayern, hinter der Kette her. Ich glaube, ähnlich werden sie es gegen Köln auch probieren und deswegen wird Dingchi als Konterneuner das Heidenheimer Tor schießen und der beste Heidenheimer werden.
Ja, also ich bin auf jeden Fall bei Elmala und Dingchi. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ergebnistipp habe ich tatsächlich vergessen. Deswegen mache ich den jetzt aus der Hüfte geschossen, wird das ein 2-2.
Ja, okay. Das würde ja bedeuten, beide relativ interessant eigentlich, punktetechnisch, ja, ne?
Und dann haben wir noch die letzte Partie. Mainz gegen Union.
Mainz gegen Union. Ich mach's kurz. 2-0. Amiri bester Mainzer, Kai Klaus bester Unioner, wenn er weiterhin im Tor steht. Die Saison ist auserzählt. Amiri und Nebel finden gute Lösungen gegen mutigere Unioner der letzten Wochen.
Ich gehe mit einem 2-1. Gehe mit Nebel, damit wir nicht auch Amiri doppelt haben und Döki. Macht er wieder so ein schönes Kopfballtor.
Ja, nehmen alle Döki-Besitzer.
Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Teil dieses Podcasts, und zwar der Einkaufswagen.
Einkaufswagen, powered by Scalable Capital.
So, ich fange in der Kiste an. Ich habe Klaus aufgeschrieben, der ist gesetzt. Und Gulaschi kann man schon mal die Augen aufhalten, weil das letzte Spiel wird er bestimmt kriegen gegen Freiburg, wo man noch nicht weiß, wie es mit der Rotation aussieht, die vielleicht danach im Finale stehen. Vielleicht macht er da mal richtig gute Punkte. Dann in der Abwehr habe ich tatsächlich Butulski aufgeschrieben. Es spricht noch mal mehr dafür, dass wir Chor abgeben sollten. aber natürlich so die Woche über gucken, was passiert, ein bisschen die News verfolgen. Und dann habe ich noch Busch, der mir einfach sehr gut gefallen hat, der jetzt auch wieder Vorlagen geliefert hat. Und Vuskovic, falls ihr den verkauft habt, auf jeden Fall wieder kaufen. Und im Mittelfeld mit Chema Andres, weil Karasor gesperrt ist, der wird dann die letzten zwei Spiele sicherlich bekommen. Und Dingchi, der auch tatsächlich ganz gute Rohpunkte jetzt gesammelt hat in letzter Zeit, weil gegen St. Pauli hat er mit einem Tor 200 Punkte gemacht, gegen Bayern 170 Punkte. Und im Angriff habe ich Kade nach dem Spiel. Und jetzt sind dann die nächsten Gegner Gladbach und Union. Augsburg ist gut in Form, Momentum ist auf seiner Seite von Kade und Eber, kostet eben nur 2 Millionen. Deswegen habe ich noch Zitzewatze, der, wie wir schon oft gesagt haben, jetzt 5 Tore in den letzten 4 Spielen gemacht haben und ich glaube, dass er weiterhin trifft. Und Bench, damit sind wir auch schon beim Ende angelangt dieser Folge. 2 Spieltage gibt's noch und diesen Freitag steht aber schon das letzte Mal der Flutlichtfreitag an. Bench, du bist...
So ist es.
Du bist da.
Ich bin da. Anton und ich sind Freitag nochmal da. Also, wenn ihr Bock habt, es ist, glaube ich, sogar eins der geilsten Spiele, was das reine Matchup angeht, was wir diese Saison dann kommentieren durften bei Sky. Dortmund empfängt Frankfurt. Für Dortmund geht's vor allem darum, wahrscheinlich den Schein, das Gesicht zu, ja, Schein zu wahren, ist ein bisschen falsche Formulierung, aber da ein bisschen zu reagieren auf die Pleite in Gladbach. Auf Frankfurter Seite geht es um alles, deswegen, es wird auf jeden Fall interessant werden. Sky Sport Bundesliga 3 für alle, die Bock haben, ab 20.30 Uhr, da mit Kommentar von Anton und mir. Wir freuen uns, wenn ihr noch ein letztes Mal dabei seid.
Ja, ich wollte schon sagen, eins ist sicher, dass es auf jeden Fall laut wird, bin ich mir aber gar nicht so. Vielleicht stellen die Frankfurter wieder den Support ein.
Let's see, ich bin gespannt.
Mal gucken. Das letzte Wort gehört aber nicht uns, sondern unserem MVP-Tipper und der tatsächlich Patrick Schick mit 350 Punkten, also nur knapp vorbei und ihm gehören die letzten Worte. Ich verabschiede mich schon mal. Tschüss Bench, danke für die Folge.
Vielen Dank auch und euch gute Woche und gute Punkte nächstes Wochenende.
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank, dass ich hier das Outro machen darf vom heutigen Podcast. Ich werde mir die Folge auch direkt anhören, natürlich. So mache ich es seit 3 Jahren, fast immer als Vorbereitung fürs Wochenende, direkt Montag die Podcast-Folge hören. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr überrascht, dass ich den MVP-Tipp getroffen habe. Als vorhin die Nachricht kam vom Kickbase-Team, dachte ich so, habe ich wirklich Schick getippt als MVP. Aber ja, die Geschichte ist nämlich ganz lustig, weil mein bester Freund Kühni, liebe Grüße gehen raus, und ich machen es so, dass wir seit 2 bis 3 Jahren, immer wenn der Beitrag von Kickbase kommt, Freitagmittag zum MVP-Tipp, tippen wir immer einen Spieler vom gegnerischen Team. Also ich tippe einen Spieler von Kühnis Team und Kühni tippt einen Spieler aus meinem Team. Und in dem Fall war es für mich eine relativ einfache Wahl, weil Kühni kein gutes Team hat. Jetzt im Ende der Saison, muss man leider so sagen, zumindest nicht so gut wie meins. Und ich dachte, komm, Schick gegen Leipzig zu Hause, könnte vielleicht was gehen. Und wir versuchen auch immer, einen Tipp zu nehmen, den vielleicht nicht so viele nehmen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Deswegen habe ich jetzt den MVP-Tipp getroffen und Kühni muss nachlegen. Vielleicht nächste Saison hört man ihn dann hier im Podcast. Und ja, vielen Dank. Liebe Grüße an alle, die mich kennen. Und auch liebe Grüße an Janni. Ich habe dich schon das ein oder andere Mal aus dem Augenwinkel in Mainz gesehen, wenn ich vormittags zu einem Kumpel zur Konferenz gegangen bin, habe ich dich einmal gesehen und nach dem Topspiel abends, als ich nach Hause gelaufen bin, habe ich dich wieder gesehen. Sehen wir, viele machen das so, ganzen Samstag Fußball gucken, nebenbei Kickbase verfolgen, also nicht nur nebenbei, sondern mit vollem Herzblut. Und ja, macht einfach so Spaß. Vielen Dank für die App. Nächstes Jahr geht's weiter. Und nochmal an alle, die mit mir in einer Liga spielen. So wie immer geht auch nächstes Jahr der Sieg nur über mich. Also sollte ich ernst machen, habt ihr keine Chance. Gebt euch ein bisschen mehr Mühe, dann wird's auch alles spannender. Also liebe Grüße an alle. Ciao, ciao.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, deinem Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Sollte dir diese Episode gefallen haben, lass es gerne andere wissen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Noch nicht genug von Kickbase? Schau gerne mal auf Instagram vorbei. Bis gleich.